Herzlich willkommen bei Pool Artists.
ZuhörerInnen, herzlich willkommen zum großen, ich möchte sagen, Relaunch des besten Podcasts aller Zeiten. Bei mir ist meine Ehefrau Maria Bokelberg.
Hi.
Hallo Maria.
So kurz, ich war noch nicht mal im Raum.
Ja, vielleicht ist da, ich habe kurz überlegt, ob das auch eine neue Sache ist, ja, dass du mich jetzt immer so ansagst oder so.
Ich kann es auf keinen Fall so schön wie du. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem wundervollen neuen und gleichzeitig alten, so wie wir beide eigentlich auch, Podcast, der das alte ist, er heißt WIMAF, das alte Cover ist wieder da, wir beide sind gleich, eigentlich ist fast alles gleich.
Wollte ich glaube,
wir haben 10% geändert, der Rest ist gleich. Ich könnte diesen Podcast, konnte ich noch nie und werde ich in Zukunft nie können, ohne eine ganz besondere Person machen, ohne die ich insgesamt nur ein kleines Würmchen der Traurigkeit und grauen Leere wäre. Und diese Person ist mein
Frieda.
Ehemann. Mein Ehemann Frieda. Das stimmt natürlich. Ohne Frieda könnte ich auch gar nicht sein. Aber die hat eh schon einen Höhenflug. Da passen wir jetzt ein bisschen auf. Aber es ging mir tatsächlich aktuell zumindest um dich, Nils Bokelberg.
Hi.
Hi.
Hi. Vielen Dank, Maria, für diese schöne Ansage.
Ja. Ein Grund, warum die auch nicht so schön ist wie bei dir, ist, dass du mich 4-mal unterbrochen hast.
Oh, ich war nicht sicher, ob du dann in die Ansage gehst oder nicht, dann war es plötzlich unklar.
Es ist die unsichere Folge, niemand weiß, was passiert.
Also, es war plötzlich unklar, bist du in der Ansage, bist du nicht in der Ansage und so weiter und so fort. Hallo, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir wurden schmerzlich vermisst und wir haben euch auch schmerzlich vermisst.
Ja, absolut.
Muss man sagen.
Nicht alle? Aber, nein, natürlich, ich mach Spaß, Leute. Ich war ein bisschen bissig, ich war ein bisschen bitter, das Jahr war zu Ende, es war dunkel draußen, Corona und ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich bin wieder da, ich habe euch wahnsinnig vermisst, mir ist so mein Herz aufgegangen bei den ganzen vielen E-Mails und Nachrichten, die in den letzten Wochen auf Twitter und in meinen E-Mails kamen. Und ich bin super, super happy, wieder hier zu sein. Aber auch, weil ich einfach sehr, sehr gern mit dir zusammen aufnehme.
Ja, das geht mir auch so. Wir hatten ja so ein bisschen, wir haben ja aufgehört mit dem Tolkien-Dezember. Beutlehem war das Hashtag. Und das war interessant auf jeden Fall. Eine interessante Erfahrung, in diesem Podcast nach so vielen Jahren auch nochmal neue Fanscharen zu erreichen, die uns sofort wieder verlassen haben.
Ja, es war so eine, es war quasi wie so eine Art Fast-Fan. Ja, wo man so einfach ganz schnell hart Fan ist und dann hart rausdroppt.
Na, der Tolkien-Fanzug ist einmal über uns rüber gerollt.
Ja, wie in Göttingen. In Göttingen war, hast du gelesen, innerhalb von 7 Tagen 49,5 Grad Temperaturunterschied. Die hatten an einem Sonntag minus 23,8 oder so und am nächsten Sonntag 19, weiß ich jetzt auch nicht, rechnet euch halt aus. Aber so ungefähr war das mit denen.
Ja, verstehe. Göttingen, immer für eine Überraschung gut.
Ja, ja. Die Fast Fans von ganz heiß bis ganz kalt in 0,5 Sekunden. Jetzt wird's wild.
Jetzt wird's wild.
Aber was ich übrigens auch sagen muss, es ist ja, ich habe gehört zum Beispiel, also man vergisst ja immer das Schlechte, was passiert ist. Ja. Also bei Beziehungen, aber auch wenn man Kinder kriegt. Sonst würde man es wahrscheinlich kein zweites Mal machen, wenn man sich sehr gut an die Geburt erinnern könnte. Habe ich gehört. Ja. Und ich habe jetzt im Moment nur wundervolle Gefühle für den Tolkien-Dezember, weil die Aufnahmen mit Frieda haben mir so viel Spaß gemacht. Ich liebe auch Herr der Ringe gucken. Ich habe jetzt nochmal angefangen mit den Extended Versions, weil ich richtig Bock bekomme, weil ich musste ja wegen dir, weil du so ein ungeduldiger Typ bist, die kurzen Versionen gucken.
Das war echt fies von mir.
Ja, und es hat mir echt total Spaß gemacht. Wir haben einfach auch mega viele coole Mails bekommen, die echt total lustig waren.
Und jetzt kommt ja auch die Serie, die Herr der Ringe-Serie, über die du aber schon wieder sauer bist.
Ja. Stimmt. Weil sie, genauso wie bei diesen ganzen Game of Thrones Serien, weil sie einfach, es ist ein Prequel. Ich will kein Prequel. Ich kenne das Ende der Geschichte. Die ganze Serie ist ein mega Spoiler-Alarm.
Aber du kennst das Ende von jeder fucking Geschichte und du guckst die Filme zum 12. Mal und weißt, wie sie ausgehen.
Hä?
Du guckst Herr der Ringe und Harry Potter 38 Mal.
Ja, etwas
du weißt,
wiedergucken,
wie diese Filme aussehen.
Etwas wiedergucken ist aber was anderes, als würde, also da wurden ja dann, also damit ich es zum zweiten Mal gucke, wurden nicht 300 Billionen Euro da reingesteckt. Verstehst du? Der Film wurde ja nicht nochmal gedreht. Und ich gucke den ja nochmal, das ist ja, einen Film nochmal gucken hat ja einen ganz anderen Zweck, als ihn zum ersten Mal gucken. Beim ersten Mal sitze ich da und, aha, die Story, oh, wie geht's weiter? Wenn ich ihn zum zweiten Mal gucke, möchte ich einen Ort wieder besuchen, an dem ich mich wohlgefühlt habe, weißt du? Ich decke mich mit einer Herr-der-Ringe-Decke zu und schnuffel mich da einfach ein.
Aber was ist denn, wenn du mit dieser Prämisse auch an die Serie gehst, weil du ja angeblich genau weißt, wie sie ausgeht, dann kannst du dich ja einfach darauf einlassen, indem du einfach in diese Welt zurückgehst, die du so magst, mit diesen ganzen Flügelgedöns und so.
Also, das werde ich auch machen und es wird mir bestimmt auch gefallen, aber ich werde mehrere Male denken, ha, du stirbst. Und das wird mich sauer machen, dass ich das weiß.
Verstehe. Na, ich verstehe es ein bisschen.
Ja?
Ich verstehe es nicht ganz.
Oh. Twist.
Ich verstehe es anders.
Sorry, Twist.
Oh. Anders.
Okay.
Aber erstmal zum Verständnis für unsere ZuhörerInnen.
Was passiert jetzt hier? Was passiert in Zukunft bei WMAV?
Genau.
Was wird WMAV? Wo geht die Reise hin?
Genau.
Wer ist WMAV?
Wir waren,
Nils, wer ist WMAV?
Wir waren ein bisschen im Maschinenraum, möchte ich sagen, ja. Dieses Podcast.
Also, wenn jeder Kinder Bueno, den es in Berlin gab, zu essen der Maschinenraum war, dann war ich da die letzten Wochen. Es war wirklich zu verkopft gerade, ne?
Ja, es war sehr, sehr kompliziert.
Ja, das
aber
stimmt.
Es macht nichts. Dafür werden wir geliebt, Maria. Wir haben ein bisschen überlegt, so wie wir diesen Podcast, der ist ja in einer ständigen Entwicklung. Ihr habt das ja alle von Anfang an miterlebt. Am Anfang Gäste, dann irgendwie hat sich das nicht mehr als praktikabel erwiesen. Dann haben wir zu zweit weitergemacht. Dann gab es Umstellungen bei der Lindenstraße. Dann kam sie so und so oft. Oder dann wurde es reduziert auf nur noch eine Folge.
Auch mit den Filmreihen, auf die wir uns am Anfang einigen, sind wir sehr lose umgegangen.
Genau. Und eine ständige Entwicklung, dieser Podcast. Und so auch jetzt. Wir wollen nicht stehen bleiben und wir wissen, dass ihr HörerInnen seid, die auch nicht stehen bleiben wollen, sondern die nach vorne wollen, die progressiv sind, die sagen, Veränderung ist gut. Veränderung bewirkt etwas. Veränderung macht uns stärker, schlauer, schöner. Und deswegen haben wir auch beschlossen, diesen Podcast ein wenig zu verändern und zu modifizieren. Sind wir mal ganz ehrlich, sich irgendwie einmal die Woche hinzusetzen und einen Scheißfilm absichtlich zu gucken, ist für uns zeitlich gerade einfach völlig.
Es geht auch gar nicht nur um die Zeit. Ich habe echt gemerkt.
Ich habe ja auch gerade erst mit meinem Satz angefangen.
Ja,
aber
du übernimm halt zu langsam. Oh, Herr, ich übernehme immer. Hat ein Problem, wenn jemand mal übernimmt.
Okay. Ich glaube, du übernimmst dich gerade etwas.
Ja, das stimmt. Das gebe ich zu. Was hast du gesagt? Wie ging's weiter?
Nee, mach du ruhig weiter.
Mit deiner Stimme finde ich es schöner zu hören. Als
Zeit und Trashfilme waren wir zuletzt stehen
geblieben. Ja, ich fand es auch nervig. Also wir haben auch wirklich schlechte Filme gesehen.
Ja.
Und natürlich könnte man jetzt natürlich darauf umsteigen, nur noch gute Filme zu gucken. Wir hatten ja auch ein paar Reihen von Filmen, die wir echt mochten.
Ja.
Aber dann ist irgendwie so der Gag weg. Also,
ja, wir haben das jetzt 2-3 Mal auch versucht, mit uns quasi gute Filme zu empfehlen. Das hat nicht so richtig funktioniert. War irgendwie nicht so aufregend, einfach weil dann einer erzählt dann einfach die ganze Zeit, der andere hört zu und dann,
ja, und dann
ist
sagt
die Sendung
auch
vorbei.
Und dann sind es auch Filme, die sind dann einfach gut.
Na.
Und man kann sich gar nicht so schön über die lustig machen oder
ja,
so. Also, oder irgendwie gibt es dann auch nicht so viel Gesprächsmaterial her. Wenn man einfach einen Film guckt, den man gut findet, klar, natürlich schwärmt man über einen Film, den man gut findet, das geht schon, aber es ist ja nicht der Schwärm-Podcast.
das berühmte Frank Schätzing-Buch Der Schwärm. soll hier nicht Thema sein. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das irgendwie alles ein bisschen interessanter machen, auch für uns. Und zwar so, dass, da müssen wir jetzt mal ganz ehrlich mit euch sein, dieses einmal.
Ist es der Moment, wo wir ehrlich sind?
Dieses einmal in der Woche einen Kackfilm gucken, dauert halt auch einfach. Und wir haben gerade einfach nicht so viel Zeit. Also ich meine, mit NBE bin ich irgendwie auch noch eingespannt und so.
Ja, aber das ist ja nicht die Schuld unserer Hörer.
Also ich dachte auch gar nicht, dass das deren Schuld ist. Das ist unsere eigene Schuld. Aber wir haben jetzt irgendwie versucht, einen Weg zu finden, wie es für uns alle weiterhin aufregend bleibt.
Weil wir tatsächlich die Kommunikation mit euch und auch das gemeinsame Aufnehmen wahnsinnig bereichernd finden.
Ja.
Das klingt so komisch. Das macht einfach Spaß. Ich finde es bereichert, Nils. Mein Monokel sitzt gerade nicht ganz gerade.
Du findest es wahnsinnig bereichernd. Wieso sagen du und Donny eigentlich immer Monokel? Es ist, kein CK hinten. Monokel, weil es Mono, es kommt ja von Mono, weil es nur ein Auge ist. Mhm. Wieso sagt er immer Monokel? Was ist da? Ist da ein Huhn? Ist das eine Mischung aus Gockel und Monorail oder was? Ein Huhn auf einer Schiene?
Haben wir es?
Nee, ich frag dich das.
Warum sagst du Monokel?
Weil es von Mono kommt.
Mhm. Ich sag ja auch Monokel. Also das Mono habe ich schon auch drin.
Ja, aber ich sag Monokel auch, weil da ja ein K ist und nach einem Vokal und kein CK. Hm.
Das
ja so ein Vokal abkürzt.
Ja, aber ist ja auch nicht immer so. Also die deutsche Sprache ist ja voller Wunder.
Dann sag mir mal ein Wort mit einem, wo ein Vokal und ein CK, ein langer Vokal vor einem CK steht.
Ein langer Vokal vor einem CK.
Ja.
Haben wir bei Monokel haben wir das ja nicht. Also müsste ich doch jetzt eher einen kurzen Vokal vor nur einem K suchen, oder?
Nee, du sagst ja, es gibt auch lange Vokale vor einem CK.
Das habe ich gesagt?
Ja.
Ich weiß nicht.
Wer sind Sie?
Nein, das habe ich nicht. Hallo? Hallo? Nein, was ich ja eher meinte, ist, dass es manchmal zum Beispiel nur ein I auch wie ein langes I gesprochen wird, und aber eigentlich die Regel ist, IE ist ein langes I und nur I ist ein kurzes I. Also damit will ich nur sagen, die deutsche Sprache. Ich will damit nur sagen, die deutsche Sprache ist sehr locker mit ihren Regeln.
Ja, das ist wirklich gutes Beispiel. Ja. Ich finde es gut, als Beispiel dann einfach was ganz anderes zu sagen. Das ist eigentlich genial. So funktioniert die deutsche Sprache tatsächlich. Man muss einfach ein anderes Beispiel finden.
Naja, aber willst du mich jetzt verurteilen, dass du hier mit so einem vorbereiteten und seit Wochen in deinem Kopf gereiften Gag angekommen bist und ich habe jetzt nicht sofort ein Gegenbeispiel?
Ist klar. Naja, das stimmt schon. Ich habe sehr lange recherchiert, verschiedene Duden gelesen und ein bisschen quer gelesen, gebe ich zu. Ich habe sie nicht ganz durchgelesen von Anfang bis Ende, aber okay, was machen wir eigentlich hier? Also, die Frage soll noch,
welcher Minute
die Frage
stellen
soll noch in den ersten
Frage?
10 Minuten beantwortet werden. 12 haben wir schon auf der Uhr.
Ich schneide die ersten 10 weg.
Ja, ist gut. Also, liebe Leute, was machen wir jetzt bei WIMAF? Wiedersehen macht Freude soll in Zukunft vor allem bedeuten, dass wir uns freuen, euch wiederzusehen und
auch einander. Wir reden außerhalb dieses Podcasts. Wir haben jetzt einfach 6 Wochen kein Wort miteinander.
Es ist eine schwierige Ehe. Es ist eher eine Arbeitsehe, muss man sagen.
Ich will einfach gerne mal so wissen, wie es dir geht.
Na, also, wir wollen reden über Dinge, die uns beschäftigt haben, über Dinge, die uns bewegt haben, über Dinge, die wir interessant fanden und über Dinge, die wir miteinander teilen wollen. Das gilt vor allem natürlich für Popkulturelles, also das gilt für Filme, für Serien, für Bücher, für Platten, für Spiele, für all diese Dinge. Und da soll natürlich Platz für alles möglich sein. Ich meine, ihr kennt das, Maria und ich, so sagt man, sind durchaus auch manchmal dem Abschweifen nicht abgeneigt.
Das ist ein Mythos.
Ist ein Mythos, absolut. Und also das deswegen es soll eine Wundertüte sein. Es ist nie so ganz klar, wohin die Reise führt einer jeden Folge WIMAF. Es gibt so einen kleinen Überbau, in dem wir immer sagen, es soll eine Sache geben, ein Produkt, ein Film, was auch immer, Serie.
Kann auch ein Buch sein oder eine Platte.
Genau, die wir beide irgendwie konsumiert haben und über die wir reden wollen, miteinander aber auch euch empfehlen oder eben davon abraten wollen. Und dazu haben wir uns jeweils noch zwei Sachen mitgebracht, jeder für den anderen, die der andere nicht weiß.
Genau.
Ist das
also,
kompliziert zu erklären?
Du hast es nur kompliziert erklärt. Also
mach du mal, komm, erklär mal bitte einfach.
Wir bringen jede Woche ein Thema mit, was wir beide mitbringen. Ein Buch, was wir beide gelesen haben, ein Film, eine Serie, ein Spiel, eine Platte.
Diese Aufzählung haben die Leute jetzt gerade das vierte Mal. Das vierte Mal gehört. Die werden gerade alle wahnsinnig. Die sitzen da jetzt und sagen, okay, ja, Buch, Spiel.
Kann auch eine App sein.
Kann alles sein.
Also, noch,
okay,
ich versuch's
nochmal.
Wir bringen jede Woche ein gemeinsames Thema mit. Mhm. Und jeder noch zwei Themen, die der andere, von denen der andere nichts weiß, mit denen wir uns sozusagen überraschen.
Genau.
Ihr seid uns aber immer ein bisschen voraus, weil ihr die Themen in den Shownotes findet oder teilweise sogar in dem Titel der Folge.
Haben wir überhaupt Shownotes? Wir haben doch keine Shownotes.
In der Podcast-Folgenbeschreibung.
Ah, ja, okay. Ich dachte, wir hätten jetzt Shownotes.
Was sind für dich Shownotes?
Das sind Marker, mit denen ich direkt zu dem Thema springen kann.
Das sind Kapitelmarker.
Ich dachte, das wären Shownotes.
Es wird unterschiedlich benutzt.
Ja.
Manche sagen, nennen Shownotes einfach die Beschreibung,
ja,
also die Notes zur Show.
Ja.
Manche nennen sie aber das, was du sagst, Kapitelmarker-Shownotes,
ja,
aber eigentlich sind es Kapitelmarker. Und ich glaube auch, dass es bei jedem Upload-Service unterschiedlich ist.
Aber Shownotes ist ja ein englisches Wort, ein Kapitelmarker ein deutsches. Wie ist dann, also …
Kapitelmarker. Ich weiß es nicht, aber es ist bei dem Service, den wir zum Beispiel benutzen, ist Shownotes und Kapitelmarker sind zwei unterschiedliche Sachen.
Es wäre cool, wenn Capital Bra,
ja,
wenn der eigene Textmarker, der hat auch schon eine eigene Pizza gemacht, wenn der eigene Textmarker.
Ist Capital Bra eigentlich quasi
groß? Ich glaube, Capital Bra spricht
großer BH, ist das die Übersetzung dafür?
Weiß ich nicht. Capital Bra, ich glaube, man spricht alles Deutsch.
Wirklich?
Nee, ich glaube, der heißt Bra, heißt der nicht Bratan oder so ähnlich?
Ich weiß nicht mehr, von wem du sprichst.
Das ist dieser Rapper.
Ist das das Erste, was du mitbringst?
Der hat eine eigene Pizza und wenn der jetzt eigene Textmarker machen würde, könnte der die Capital Marker nennen.
Ich war gestern im Lidl und habe jetzt auch eine eigene Pizza.
Nee, da ist sein Gesicht drauf. Also angeblich hat er richtig Geld mitverdient, weil sehr gut läuft.
Ja, bin ich gar nicht neidisch, brauche keine Pizza mit meinem Gesicht drauf. Ich möchte nicht, dass andere Menschen mein Gesicht essen.
Ich hätte ja gerne einen eigenen Rosé. Da fällt mir ein.
Hast du doch.
Ja.
Also einen richtig eigenen.
Ja.
Aber das machen wir doch. Wir haben doch da.
Da hat uns ja mal jemand geschrieben. Da müssen wir mal wieder. Ja, okay.
Jetzt ist es Corona.
Es kann auch sein, dass wir mal ein Rosé vorstellen.
Ja. Gucken wir dann, ne? Also.
Oder ein Softdrink oder eine Schnapperei, eine neue oder so. Junkfood-Guru ist einer der besten Accounts im ganzen Internet. Da.
Und deswegen willst du es dann
den
auch
den müssen
machen,
wir zerstören.
Ach so, okay. Wow. Ja, wir sind jetzt auch aggressiver.
The way to creation is always destruction.
Wir haben einen Marketingkurs belegt und haben gelernt, wir müssen aggressiver unser Brand positionieren am Markt.
Prinzip Facebook, mehr spammen und erfolgreich Dinge kopieren, schlechter machen und die anderen damit zerstören.
Ich würde sagen, die ersten 20 Minuten haben wir mehrere Male Bullseye in diesen Kategorien getroffen.
Ja, wen haben wir denn jetzt imitiert und zerstört mit diesen ersten 20 Minuten?
Wir haben es erstmal gesagt, dass wir es vorhaben.
Ja. Wir haben erstmal das alte WIMAF zerstört.
Ja.
Auf den Ruinen des alten WIMAFs, aus den qualmenden Ruinen des alten WIMAFs, zerstört von Smaug oder wie heißt der Drache, keine Ahnung, haben wir etwas Neues erschaffen. Da stehen wir auf wie der Phönix aus der Asche. Ist auch so eine Legende, Maria, mit so einem Vogel, der dann und
ich habe Harry Potter geguckt.
Da gibt's den Phönix aus, da gibt's den Phönix, aber der ist noch nicht da aus der Asche, oder?
Natürlich, der verbrennt und dann.
Ah, ja. Ja, also Phönix und.
Ich will natürlich diese absolut eloquente Rede nicht unterbrechen, aber eine Frage, die alle unseren HörerInnen auf den, unter den und neben den Nägeln brennt, ist, wird es weiter Lindy geben?
Ja. Und da ist die Antwort natürlich ja. Wir werden einmal im Monat nach wie vor Lindy machen und dann irgendwie zwei Folgen gucken.
Was?
Und
nee, vergiss es, Alter.
Du kannst doch nicht einmal im Monat eine Folge machen, das ist viel zu wenig.
Wie du mich jetzt hier überrascht vor allem. Das war nie, das hatten wir nie so gesagt. Wir wollten unser beider Leben erleichtern. Jetzt sehe ich plötzlich, was das so eine hinterfotzige Aktion war.
Also hinter sagt man nicht. Mir wurde, ich habe mal hinterfotzig ins Internet geschrieben, da wurde mir gesagt, man soll das Wort fotzig nicht ins Internet schreiben. Und da habe ich gesagt, ja, aber das heißt es ja gar nicht. Also es ist ja ein uralter Begriff, der gar nichts mit dem F-Wort zu tun hat. Und,
ja, aber ja.
Aber er wird halt damit assoziiert und deswegen.
Ja, weil er halt genauso klingt.
Ja, aber ist halt, aber ist es halt
nicht. Ja, aber ist doch egal.
Aber ich fand das nicht okay.
Also wenn ein anderes Wort, was jetzt auch gar nicht okay wäre, da drin wäre, würdest du es verstehen?
Ja.
Du findest halt das Wort Fotze lustig.
Nee, ich finde das Wort Fotze auch gar nicht mehr so lustig, wie ich es früher mal fand.
Fandst
aber
du mal?
Ich fand es mal witzig, ja.
Auf jeden Fall gibt es eine Folge Lindy pro Monat. Vielleicht einigen wir uns auf anderthalb.
Wie sollen denn anderthalb Folgen Lindy gehen?
Ja, als hätte das irgendeine Dramaturgie.
Ja,
natürlich
aber,
können wir mitten in der Folge aufhören.
Ja, aber eine
macht
Folge
genauso
geht,
viel Sinn.
Eine Folge geht 20 Minuten.
Das hast du mal behauptet und es ist nie so gewesen. Ja,
klar.
Nein, eine halbe Stunde.
Nein.
28
keine,
Minuten.
Also höchstens 25.
Ach, das ist so ein Bullshit, was du da erzählst.
Nee, das ist
du
wahr.
Hast mal gesagt, so nur 20 Minuten geht doch schnell vorbei. Ja, denke ich immer. Und dann denke ich plötzlich, ich bin in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Aber das liegt daran, dass die Folgen viel länger sind.
Wir müssen
sind.
Ja wahrscheinlich eh noch mal ein paar Folgen nachgucken, weil wir jetzt so raus sind, weil wir so lange nicht mehr geguckt haben,
ja,
dass wir gar nicht wissen, wie
total
es weitergeht.
Total.
Wir kommen ja gar nicht in die Storys mehr rein.
Nee, gar nicht mehr, weil die echt bis dahin und das hängt ja alles so schön zusammen miteinander und macht so viel Sinn. Also da haben wir echt jetzt ein Problem. Aber es gibt bestimmt irgendwie einen schönen Lindy-Recap im
so,
Internet.
Also es wird auf jeden Fall, es wird auch wieder Lindy geguckt und so. Dazu kommen wir dann bei Zeiten und Klambüsern nochmal aus, wie viel. Aber jetzt legen wir erstmal los mit dem WMAF Reboot, WMAF, was man zum Beispiel gar nicht mehr heutzutage sagt, ist dieses, dass man, wenn irgendetwas Neues ist, dass man es dann 2.0 nennt. Wenn wir jetzt sagen würden, WMAF 2.0, wäre das schon ein mega Anachronismus.
Ja, wir würden sofort das Gefühl vermitteln, dass wir irgendwas ganz Altes ausgegraben haben.
Wir sind
haben.
So mega Boomer, wären wir, wenn wir sagen würden, hier kommt WMAF 2.0.
Nicht so und, wie jetzt in die letzten 20 Minuten oder
ja,
was.
Und wenn wir dann clever, wenn wir denken, okay, wir machen es ganz clever und würden dann sagen, hier kommt WMAF 3.0, dann wäre es noch schlimmer.
Ja, Bistro 2000.
Na. Es gibt hier hinten im Center gibt's einen Laden, der heißt Dies und Das 2000. Das finde ich wieder,
das
da
stimmt.
Bin ich wieder future-mäßig investiert.
Es gibt übrigens einen Podcast von einem guten Freund von Nils, den ich noch nie gehört habe, von dem ich aber finde, dass er einen der besten Titel der Welt hat. Und zwar heißt der ein bisschen Hihi, bisschen Haha.
Na. Das ist tatsächlich einer der besten Podcast-Titel aller Zeiten.
Ja, ich bin auch sauer, dass wir so nicht heißen.
Bisschen wie Mi, bisschen wie Marv. Naja, es geht nicht so gut.
Aber trotzdem niedlich.
Na.
Also, wir fangen immer mit unserem gemeinsamen Thema an.
Immer, na.
Ja, das machen wir jetzt schon echt lange.
Ja, das ist eine alte Tradition. Ja. Ich weiß noch, die ist damals 76 im Winter entstanden. Es war ein harter Winter, muss man sagen.
Wie sind eigentlich so unsere Regeln darüber, da seid ihr jetzt einfach live dabei, wie auch so ein Podcast entsteht,
ja,
dass wir jetzt so in Minute 30 wahrscheinlich mit dem ersten Thema anfangen? Wie lang sind unsere Folgen denn immer so?
Na, keine Ahnung.
Aber heute waren wir natürlich aufgeregt.
Es ist auch sehr aufregend
das
für
stimmt.
uns, muss man sagen.
Also, das erste Thema, was wir gemeinsam mitbringen, von dem wir also beide wissen, ist WandaVision.
Ja, wir haben WandaVision geguckt. Folge 1 bis 5, die große Marvel-Serie bei Disney Plus, die sich so ein bisschen, muss man sagen, von hinten angeschlichen hat. Weil ich muss für meinen Teil sagen, der Gedanke daran, jetzt eine Serie zu sehen von Wanda eben und Vision, war jetzt erstmal so, sind jetzt nicht so die Prime-Marvel-Character, von denen ich jetzt unbedingt dachte, eine Serie sehen zu müssen.
Ja, hatte so ein bisschen so ein Hawkeye-Feeling.
Ja, Hawkeye wird ja eine eigene Serie kriegen.
Ja, ich weiß.
Und auch hier
aber
Winter Falcon und Winter Soldier.
Wenn sie das halb so schlau machen.
Falcon und Winter Soldier auch so ein Fall. Und deswegen haben wir es ewig lange rumliegen lassen und waren die ganze Zeit auch so ein bisschen so, ja, muss man wahrscheinlich irgendwann mal weggucken.
Zumal
aber
auch das Feedback nach der ersten Folge so verwirrend war,
ja,
dass ich dachte, keine Ahnung, ob
ich aber da hat es mich ja ein bisschen angeturnt.
Ja, ja, ich weiß, du bist ja immer angeturnt, wenn niemand was versteht.
Ja. Naja, nee, nicht immer.
Deswegen bist du auch mit mir zusammen.
Ja, aber nicht immer, weil ich hasse zum Beispiel David Lynch-Filme, weil mir ist es da zu prätentiös, dieses
ja,
Nicht-Verstehen.
Ja, David Lynch lacht sich immer uns alle kaputt.
Ja. Ich habe mal in der Filmhochschule haben wir mal Mulholland Drive im Seminar durchgenommen. Und Mulholland Drive, das war ja eigentlich als Serie konzipiert, sollte, glaube ich, für HBO. Dann hat er das gedreht, dann fanden sie es zu schlecht. Und dann hat er aus diesem Material, das er hatte, diesen Film geschnitten, was vieles an der Weirdness dieses Films erklärt. Und dann haben wir den so runtergebrochen auf den Plot und haben das so besprochen. Und dann auch unsere Dozentin, die beste Professorin, die man jemals haben konnte, das war die Professorin Michaela Krützen, eine sensationell tolle Filmwissenschaftlerin und eine noch tollere Dozentin, Professorin. Und die hat mit uns den Film runtergebrochen. Und da war es wirklich erschreckend zu sehen, dass der sogar einen Plot hat. Und relativ simplen, doofen Plot. Das ist einem nie so bewusst, wenn man den Film sieht, aber hat der. Und das fand ich dann eigentlich noch schlimmer, dass es sogar eine Handlung gibt, die da erzählt wird.
Aber hast du nicht als Regisseur vollkommen versagt, wenn keiner, der den Film guckt, die checkt?
Nö, nicht wenn du David Lynch bist. Ich meine, es ist ja auch eine Altherrenfantasie. Er hat ja vor allem, ist natürlich offensichtlich auch sehr darauf abgesehen, am Schluss diese Szene von den zwei Frauen zu haben, die da miteinander rummachen. Das fand er wahrscheinlich super. Also es ist wirklich so ein Film, wo man so denkt, meine Güte, wieso musste der gemacht werden?
Ja, finde ich auch.
Ja, aber so, das dazu. Also es
noch mehr Lost Highway bei mir übrigens.
Es gibt Filme, die irgendwie on purpose verwirrend sein wollen und die in den seltenen Fällen dadurch besser werden. Und bei WandaVision war es ja in der ersten Folge so, dass wir ein 50er-Jahre-Sitcom-Setting haben, in dem Wanda und Vision eben leben. Und die deren Geschichte wird erzählt wie so eine Sitcom. Die ziehen in so eine Nachbarschaft und Vision ist halt eben dieser, was ist, Vision ist ein Roboter, ne? Nee, was ist er? Geist. Ich weiß auch nicht, was ist Vision eigentlich?
Na, es ist ja also irgendwie robotermäßig. Es ist aber eine gute Frage und alle Marvel-Heads, so nennen die sich, glaube ich, werden jetzt wahrscheinlich schon wieder abschalten. aber ich gucke kurz nach.
Ja, also auf jeden Fall so wie das Leben mit dem ist.
Aber der wurde ja gebaut, glaube ich.
Ja. Und Wanda mit ihren telepathischen Fähigkeiten und Vision eben mit seinen Morph etc. Fähigkeiten. Die beiden leben zusammen als Ehepaar, versuchen irgendwie ein normales Leben nach außen hin zu führen, sind aber, wenn sie alleine sind.
Vision ist ein Android mit einem Körper, kreiert von Ultron, diesem Supervillain.
Ja. Genau, Ultron, der ja quasi auch Wandas Bruder gekillt hat.
Genau.
Ja, Wandas Zwillingsbruder. So, und
direkt also eine relativ schwierige.
Na, und dann irgendwie wie sie so, dann werden so typische 50er-Jahre-Sitcom-Situationen geschaffen, der Chef kommt nach Hause, will ein Essen haben und so. Und es ist alles wirklich sehr präzise beobachtet, was quasi, wie diese Sitcoms aussehen, wie der Humor an diesen Sitcoms ist, wie die gespielt werden, wie da alles dargestellt wird und so, wie quasi auch mit filmischen Mitteln der 50er Jahre diese Fähigkeiten von Wanda und Vision dargestellt werden können und so. Das ist da alles wiederzufinden, sehr, sehr schön gemacht. Und dann.
Kennt ihr das übrigens?
Was ist denn jetzt plötzlich?
Ja, pass auf. Ich habe gerade Fotos von uns gemacht für später.
Ja.
Und habe so eine App, bei der einfach dann laut Werbung losgeht, obwohl ich lautlos habe.
Naja.
Hast du das nicht auch?
Nee.
Das, kennst du das nicht?
Bei mir ist überall Ton aus.
Bei mir ist ja auch überall Ton aus.
Ja. Aber auch bei den Werbungen bei mir.
Nee, das geht aber nicht. Also das macht die App einfach.
Ja.
Obwohl die App auch lautlos ist.
Ja.
Das finde ich frech.
Ja, ist auch frech. Auf jeden Fall sind sie in diesem 50er-Jahre-Setting. Und dann gibt es aber ein, zwei Momente. Es gibt sogar Werbespots, 50er-Jahre-Werbespots dazwischen für so fiktive Produkte, die dann oft auch so von Hydra sind und so. Also wo wir dann auch wieder so einen leichten Marvel-Universums-Einschlag spüren und sehen und so. Und ich glaube, in der ersten Folge in dem Werbespot leuchtet etwas rot. Da ist, glaube ich, dieser Toaster mit dem roten Lämpchen.
Der Toaster mit dem roten Lämpchen, genau.
Also man kriegt so
und der ist auch von Stark Industries.
Genau. Und man kriegt also quasi so Hints, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und dann gibt es in der ersten Folge eine Art kritische Situation, in der beide so ein bisschen aus ihren Rollen fallen, die sie irgendwie innehaben. Und gleichzeitig die anderen Darsteller so ein bisschen in einer Art Loop hängen bleiben. Und da ändert sich auch die Kamera. Da hat man plötzlich eine sehr filmische Kamera. Es ist zwar alles noch schwarz-weiß, aber man merkt eine Bedrohung und dann springt es ganz schnell zurück und dann ist auch die erste Folge vorbei und die nächsten Folgen gehen dann immer jahresmäßig weiter. Als nächstes sind wir in einer 60er-Jahre-Sitcom, danach sind wir in so einer typischen 70er-Jahre Brady Bunch mäßigen.
Ja. Aber und ja, also was ich eigentlich am faszinierendsten fand, ist, wie sehr sich auch die Bewegungen, also Gestik und Mimik der Menschen durch die Jahrzehnte geändert hat. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen offensichtlich, aber in so Kleinigkeiten, also wenn die Charaktere die gleichen bleiben, trotzdem sind Gesichtsausdrücke oder wie sich die Frauen und Männer bewegen, offensichtlich echt, also so die Jahrzehnte daran zu erkennen.
Ja. Ja, es ist interessant, weil es gibt so eine Art Overacting, das vor allem in den frühen Jahrzehnten in den Serien noch sehr steif wirkt und es gibt dann in die 70er hinein auch ein Overacting, aber es ist irgendwie organischer, es ist weicher in seinen Bewegungen und so. Und daran hangelt sich diese Serie entlang und gleichzeitig geht irgendwann so eine Parallelgeschichte los, die uns versuchen will zu erklären, was da eigentlich gerade los ist. Und ich habe lange nicht mehr eine Serie gesehen, die so sehr auf Cliffhanger und auf Spoiler oder vermeintliche Spoiler geschrieben war und die trotzdem das geschafft hat, mit jeder Folge die Spannung so zu halten. Also das ist, ich hätte das nicht gedacht, dass eine Serie über ausgerechnet diese beiden okayischen Charakter so aufregend sein kann.
Ich war vor allen Dingen total begeistert von den Schauspielern, also von ihr und ihm, weil ich die nicht so stark in Erinnerung habe aus den Filmen. Ich meine, in Avengers-Filme, gerade Age of Ultron, also zum Schluss mit diesem, das ist ja, glaube ich, der, wo am Ende da dieses Sokovia oder so schwebt.
Ja, genau.
Ist ja auch teilweise Transformers-mäßig, dass einfach so viel auf einmal passiert, dass du ja völlig den Überblick verlierst.
Ja.
Es ist aber trotzdem, also ich liebe auch die Avengers-Filme übrigens, aber da sind die beiden tatsächlich als Charaktere so ein bisschen hinten übergefallen, fand ich.
Ja, obwohl es ja quasi ihr Film vor allem war, ne?
Ja, klar, aber trotzdem, also ich glaube, ich wusste sie und ihn, also Disclaimer, ich bin seit Jahren verliebt in Paul Bettany, lange vor Avengers, deswegen ist es für mich auch sehr aufregend, aber gerade sie ist mir, also jetzt in WandaVision einfach so krass positiv aufgefallen, sie macht das so gut.
Ja, das stimmt, sie macht das wirklich ganz fantastisch und
jetzt wieder los.
Wie bitte? Jetzt kommt wieder ein Werbespot, oder?
Ja.
Also sag mal, Paul Bettany. Viele sagen, ja, kenne ich als Vision, aber der hat doch sonst nie was gemacht.
Jetzt hör aber auf.
Gibt's bestimmt Leute, die das sagen, meinst du nicht? Junge Menschen.
Also niemand, mit dem ich was zu tun habe.
Wir haben doch junge Zuhörer, die sagen bestimmt, woher kenne ich den? Ich kenne ihn vor allem aus Wimbledon. Den fand ich super, den Film damals. Und da spielt er die männliche Hauptrolle. Da wurde er, glaube ich, mal so ein bisschen versucht. Das war so ein Testballon. Kann man den Mann irgendwie als Romantic Lead einsetzen? Spoiler Alert, nach Wimbledon kamen nicht mehr so viele Romcoms mit ihm. Also anscheinend war das nicht die Idealbesetzung.
Ja.
Für viele Menschen.
Der
außer für dich.
Der ist ja verheiratet mit Jennifer Connelly, die viele vielleicht, die in unserem Alter sind, von euch aus Labyrinth kennen mit David Bowie.
Die hat doch jetzt auch irgendwas gemacht, oder? Hat die nicht zuletzt irgendwo gesehen?
Wo
habe ich denn zuletzt Jennifer Connelly gesehen?
Connelly, sagt man doch.
Connelly, hat die nicht in irgendeiner Serie oder so?
Es war in Amerika, spielt sie auch mit.
Ja, okay, den habe ich auch vor einiger Zeit schon gesehen, aber jetzt
ganz
jüngst.
Neu.
jüngst meine ich, sie auch irgendwo gesehen zu haben. Aber naja, sei es drum. Ja, der ist aber ein guter Typ, finde ich irgendwie. Der hat irgendwas. Ich weiß auch nicht was. Was gefällt dir denn an dem so?
Ich finde, dass der ein tolles Gesicht hat. Und dass der kann irgendwie toll so. Also ich bin zum Beispiel total überrascht gewesen, dass der so lustig spielen kann.
Ja.
Aber ich habe mich verliebt in ihn.
Hast du Wimbledon nie gesehen?
Doch.
Ja.
Ich habe mich aber verliebt in ihn in Beautiful Mind.
Ah, den habe ich ja leider nicht gesehen.
Ja, du hast halt Russell Crowe.
Weil ich keinen Film mit Russell Crowe gucken kann.
Ja, und da ist er aber, da spielt er mit und da habe ich mich in ihn verliebt.
Spielt er das Mind oder was?
Ja.
Ja.
Er spielt natürlich das Beautiful, konzentrier dich bitte.
Ja, das Mind ist ja Beautiful, deswegen habe ich ja gefragt.
Ja, der hat viele Sachen gemacht. Ich mag den sehr gern. Ich gucke den einfach gerne an. Ich finde sein Gesicht ganz toll. Da bin ich extrem oberflächlich. Keine Ahnung, ob das ein guter Typ ist, mir egal.
Man kann irgendwie deine Art Typ nicht so richtig, kann man nicht so richtig einen Finger drauflegen. Also Paul Bettany, Ewan McGregor ist, aroused dich sehr.
Jude Law.
Obwohl doch ein bisschen gibt es da eine Linie bei den dreien. Ja, es gibt, ist so eine Art schmaler Shy Guy.
Nee.
So ein bisschen. Schmaler Shy Guy, der sich auch mal einen Bart stehen lässt.
Nee, das klingt ja furchtbar. Da stehe ich gar nicht drauf.
Obwohl, ne, ist eigentlich von den dreien nur Ewan McGregor, der sich mal einen Bart stehen lässt. Ja, ich glaube, Jude Law sieht mit Bart total scheiße aus.
Ja, brauchen wir nicht. The Young Pope.
Ja, nicht Shy Guy, also aber so der schmale Adamsapfel, das sind alles so Adamsapfeltypen. Die haben so prägnante Adamsäpfel.
Aber das sagst du doch jetzt nur wegen Anthony Jeselnik, der ja meine eigentliche zweite große Liebe nach dir ist.
Der ist ja wirklich der König des Adamsapfels.
Anthony Jeselnik ist, macht mich ganz wild.
Ist aber auch so ein schmaler, ist auch so ein schmal Hans.
Ja, aber ich stehe ja auch auf Turtle von Entourage.
Den habe ich überhaupt nicht vor Augen.
Ne, das ist der kleine Pummelige.
Ja, aber so diese Männerpräferenz da, wenn es um richtige Kerle geht, das ist schon immer diese Typen, denen man so beim Schlucken zugucken kann.
Ich habe in meinem Leben noch nie auf einen Adamsapfel geachtet.
Immer wenn Jeselnik schluckt, muss ich auch schlucken. Das ist aber so ein Reflex, weil dieser Riesenapfel dann den Hals so hoch und runter wandert,
dass ich
automatisch auch schlucken.
Ich glaube, ich mag immer Männer, die irgendwie unwirsch wirken, aber wahrscheinlich ein gutes Herz haben.
Aber Jude Law, wo wirkt der denn unwirsch?
Hast du mal The Young Pope gesehen?
Ja, aber Gloomer Watson.
Nee, Jude Law ist einfach so ein Schönling, der für mich funktioniert.
Ja. Habe ich mal ein geiles Jude Law-Foto auf Insta gepostet. Hast du das gesehen?
Bestimmt.
Das sah super aus. Da hat er so ganz blonde Haare gehabt. Wie ein Engel sah er aus.
Okay, zurück zu WandaVision.
Jude Law ist der einzige Schauspieler, glaube ich. Na, oder einer der wenigen, sagen wir auf jeden Fall. Der Monokel sagt. und zwar auf Englisch. Ich glaube, auf Englisch heißt es Monokel übrigens.
Monokel.
Da wird es ja nur,
Monokel.
Da wird es ja nur mit C geschrieben.
Deswegen dem C.
Und einer der wenigen, ganz, ganz wenigen Schauspieler, die in einem Mainstream-Film mitgespielt haben, in einem Hollywood-Film, der eine Sexszene hat, die mich angeturnt hat.
Okay,
Ich glaube, jetzt ist die Erklärung richtig, ja. Weil der bei, auch finde ich übrigens eine der besten Performances seiner Karriere, I Heart Huckabees, den hast du ja, glaube ich, nie gesehen.
Nee.
Das war der Film, der mich von Jude Law überzeugt hat. Ich fand den vorher, habe ich den so als Schönling wahrgenommen. Aber als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, boah, der Typ ist der absolute Hammer. Weil er hat da so einen Meltdown in dem Film, den er wirklich absolut genial spielt. Und es gibt in dem Film eine Sexszene zwischen Isabelle Huppert, ist es, glaube ich, und wie heißt der diese Serie gemacht hat mit Jack Black, der mit den schwarzen Haaren, der immer so ein bisschen so
Was für eine Serie?
Ist auch so ein typischer
Jack Black hat eine Serie gemacht?
So ein typischer Wes Anderson Darsteller. Nicht Jack Black, Zach Galifianakis meine ich.
Du meinst hier Ted Danson oder Jason Schwartz?
Jason Schwartz, genau. Jason Schwartz meine ich. Und der spielt ja die Hauptrolle in Iron Man.
Bored to Death,
genau, das meinte ich. Und der hat eine Sexszene mit Isabelle Huppert im Wald, im Schlamm haben die Sex. Und das war nie eine Fantasie von mir oder so. Also wirklich gar nicht.
Wäre ich auch komplett raus.
Ja, total. Aber in dem Film ist das so sexy. Und ich saß da im Kino und möchte sagen, ich war wirklich erregt und sehr verwundert darüber. Aber das sind ja eigentlich mit die besten Erregungen, die einen, verwundern.
Naja.
Sie können an blöden Situationen passieren, aber wenn einen das so verwundert, dass einen das gerade antörnt, das finde ich irgendwie gut.
Okay.
In einem gesetzlich legalen Rahmen. Sonst würde es mir Sorgen machen, aber in dem Fall war ich sehr, sehr positiv davon überrascht. Und da spielt eben Jude Law, okay. Sehr großen Bogen genommen. Gut, Paul Bettany. Paul Bettany, ist Paul Bettany der feinere oder der herbere Jude Law? Hat der feinere oder herbere Gesichtszüge? Ich möchte sagen feine. Man sieht es als Vision nie so gut. Also Vision tut nichts für ihn, möchte man sagen, dieses Vision-Kostüm.
Ich habe auch, nee, nicht unbedingt, aber ich denke gar nicht so in Terms. Feine und herbe Gesichtszüge. Was hast du denn? Feine oder herbe Gesichtszüge?
Nee, es geht jetzt vor allem um den Vergleich.
Ja,
also
ja, aber wer
zu,
aber,
im Vergleich zu, weiß ich nicht.
Also was ich gar nicht mag, sind so.
Zu Macaulay Culkin habe ich sehr feine Gesichtszüge. Im Vergleich zu Burt Reynolds habe ich geradezu ein Engelsgesicht.
Lass uns weiterziehen.
Oder zu.
Nee, komm, wir ziehen das jetzt durch.
Im Vergleich zu Danny Trejo. Habe ich das Gesicht eines Engels.
Das ist gemein.
Wieso? Ich liebe Danny Trejo.
Trotzdem.
So. Wo waren wir stehen geblieben? Worum
sehr
ging's?
Gute Frage. Also WandaVision.
Ah, ja.
Wenn ihr mal sehen wollt, wie man Serien auch wirklich mal anders erzählen kann, wie man einfach mal das Pferd von hinten aufrollt und wie man, was sagt man das nicht?
Hast du schon mal ein Pferd aufgerollt?
Ja, aber Sprüche machen doch oft keinen Sinn. Da brat mir einer einen Storch. Ist
aber
doch
wie man das
sinnlos.
Pferd von hinten aufzäumt.
Ah ja. Rollt man irgendwas von hinten auf?
Ja, aber nicht das Pferd.
Okay. Und wirklich mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie langweilig gleich eigentlich alle anderen Serien geschrieben sind und was man eigentlich so machen kann.
Ja, es muss wahnsinnig Spaß gemacht haben, das alles zu schreiben.
War sicher auch sehr teuer und so, ne? Es ist alles nicht ohne, aber das Faszinierende ist, dass es wahrscheinlich nicht nur Spaß gemacht hat, sondern dass die Leute, die es geschrieben haben, offensichtlich auch wirklich Serien und Jahrzehnte verstehen. Also was das Besondere war an Serien in den 50ern, in den 60ern, in den 70ern, und es geht ja jetzt, und 80er, es geht ja auch noch jetzt weiter. Wir sind auch noch nicht auf dem aktuellen Stand. Wir spoilern euch jetzt auch gar nicht, sondern sagen euch wirklich, wenn ihr es irgendwo gucken könnt, guckt es euch an. Es ist echt interessant. Ich finde es vor allem echt wahnsinnig interessant und ich habe es so, so gerne geguckt, weil ihr kriegt im Prinzip wirklich eine authentische Folge 60er-Jahre-Serie, 70er-Jahre-Serie und so weiter. Und trotzdem.
With a twist.
Und trotzdem fühlt es, natürlich with a twist. Und trotzdem fühlt es sich total modern an. Und macht einfach total Spaß.
Ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Also, läuft auf Disney Plus und, ich muss sagen, was ich krass finde, ist, was ich bin eigentlich, sage ich immer so, scheiß auf Spoiler, ist mir alles egal. Bei der Serie empfinde ich es aber als krass, wie hart da gespoilert wird, sobald eine neue Folge rauskommt, weil alle irgendwie so geschockt sind von jedem Reveal, dass sie es sofort im Internet teilen müssen und hoffen, irgendwie andere zu finden, die es genauso shocking fanden. Und deswegen merke ich, dass das eine Serie ist, wo man wirklich immer dranbleiben muss, weil man sonst durch ein Minenfeld von Spoilern, also man kann nicht ins Internet, wenn man nicht gespoilert werden will bei dieser Serie.
Das stimmt.
Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Und die Folgen sind immer so eine gute halbe Stunde, also ein bisschen länger als Lindenstraße. Und
Idiot.
Was? Für Sie immer noch Herr Idiot.
Und, Sir Idiot.
Und ja, also sehr sehenswert, sehr tolle Serie. Die hat uns beide sehr begeistert. Jetzt haben wir doch beide über was gesprochen, was wir super fanden.
Ja, das passiert halt mal.
Ja. So, jetzt haben wir uns beide jeweils zwei Sachen mitgebracht. Wer soll anfangen, du oder ich?
Du. Ich kann auch anfangen.
Dann fang du an.
Also, was ich gerade sehr viel gucke, das ist so ein bisschen auch die Prämisse. Was beschäftigt uns jetzt gerade? Was haben wir jetzt zuletzt geguckt und irgendwie ist so hängen geblieben? Kann ja auch negativ hängen geblieben sein.
Na klar.
Eine Sache, die ich jetzt gerade zum sage und schreibe vierten Mal gucke, ist West Wing.
Ja.
Ich liebe West Wing und ich möchte eine kurze Lanze dafür brechen und nicht nur euch überzeugen, euch West Wing anzugucken, die Serie, sondern auch dich. Es ist eine 7-staffelige Serie, die Ende der 90er, Mitte der 2000er lief und die, wie der Name schon sagt, im West Wing des Weißen Hauses spielt. Das ist der Ort im Weißen Haus, wo die engsten Mitarbeiter des Präsidenten arbeiten. Also,
was ist denn im East Wing?
Ich glaube, da ist Nee, die Residence ist, glaube ich, oben. Ich habe mir das mal genau angeguckt. Man kann sich das genau angucken. Nee, ich glaube, da ist. Ach, ich glaube, da ist der Secret Service drin.
Oh ja.
Irgendwie. Im West Wing ist auf jeden Fall die Presse. Da ist der Pressebereich, wo ihr auch immer so Pressemitteilungen, so Presse. Konferenzen seht, mhm. immer dieser Raum, wo dann jemand oben auf diesem Podium steht mhm. und dann die ganze Presse sitzt. Und der sogenannte Bullpen, also so ein größerer Raum in der Mitte, wo so die ganzen Assistenten sitzen und außenrum sitzt dann die Pressesprecherin oder der Pressesprecher, der Redenschreiber, der stellvertretende Chief of Staff und so weiter und so fort. Die sitzen alle um dieses Bullpen rum, das ist gleich neben der Presse, das ist alles im West Wing. Und das ist ein wirklich sehr, sehr kurzer Weg zum Oval Office nur, weil der Präsident auf die natürlich schnell zugreift. Senior Staff wird das genannt, das ist sozusagen der engste Kreis. Und der Senior Staff, also die engsten Mitarbeiter des Präsidenten, sind die Hauptcharaktere dieser Serie. Und zwar startet die am ersten Tag der Inamtnahme des aktuellen Präsidenten Bartlett, dargestellt durch den, wie heißt der, Sheen, der ältere Sheen.
Martin.
Ja, Martin ja. Sheen ist Präsident Bartlett, Jed Bartlett, der, er ist Demokrat, ist der erste Tag seiner Präsidentschaft und sein Staff zieht sozusagen ein und damit geht's los. Und dann sind die 7 Staffeln im Prinzip die Amtszeiten und die Höhen und Tiefen und was passiert so und Berater dieser Serie waren tatsächliche ehemalige Mitarbeiter von ehemaligen Präsidenten.
Ja.
Und auch andere, die nicht beraten haben, haben immer wieder gesagt, wie legendär realistisch diese Serie ist.
Ja.
Und für mich war sie in den letzten Jahren, ich habe sie übrigens vor 3 oder 4 Jahren entdeckt, als ich in den USA mal war, weil da war es nämlich auf Netflix.
Ja.
Jetzt musste ich es mir hier leider kaufen. Ich glaube, ich habe es mir in Apple gekauft, aber ich glaube, man kann sie auch auf Amazon kaufen. Müsst ihr mal gucken. Und für mich ist es so ein krasser Safe Space, weil erstens ist es wahnsinnig interessant, wie Politik gemacht wird. Also da versteht man auch mal, wie Haus, Senate und bla bla bla. Die Serie ist extrem auch berühmt dafür, Zusammenhänge in Politik machen zu erklären. Also da werden dann immer so Hilfscharaktere genommen, die von außen zu Besuch sind, wo dann einer denen erklärt, wie sowas abläuft. So verschiedene Dinge. Es gibt Krisen, der Präsident wird krank, es gibt Intrigen natürlich, aber alles irgendwie auf so eine, also man hat so die ganze Zeit das Gefühl, so möchte ich, dass amerikanische Politik geht.
Ja.
Die sind natürlich, wenn jetzt einer von euch extrem konservativ ist, CSU wählt und nicht will, dass Homosexuelle heiraten können, dann ist das nicht eure Traumregierung.
Und dann ist das ja auch nicht euer Podcast.
Absolut, aber kann ja sein, dass mal einer hier reinrutscht nach dem Herr der Ringe im Dezember oder so und stunk will. Und für mich ist das so ein Safe Space, diese Serie. Erst macht es mir wahnsinnig viel Spaß, weil ich mich auch für Amerika, ich habe ja auch Amerikanistik studiert, und die Politik und wie das so geht, also auch internationale Politik einfach total interessiere. Also da wird zum Beispiel, ist jetzt kein Spoiler, es ist etwas weiter hinten in der Serie, läuft über ein paar Folgen der Versuch, Palästina und Israel einander anzunähern, in so eine Art Summit, wo die Anführer beider Fraktionen und die Amerikaner zusammensitzen in Camp David in Hütten und versuchen über, glaube ich, 5 Tage die Konflikte so zu klären, dass man endlich mal weiterziehen kann.
Ja.
Und da wird natürlich wahnsinnig detailliert auch dieser Konflikt erklärt. Und es ist total spannend. Und also es geht aber auch um Zwischenmenschliches. Dieses Team ist natürlich auch befreundet. Leute haben dann andere Karriereentscheidungen. Es sind ganz, ganz tolle Schauspieler. Teilweise werdet ihr sie auch gesehen haben. Einer der Hauptdarsteller, Josh Lyman, ist zum Beispiel, kennt man aus Get Out. Den Präsidenten kennt man sowieso, aber auch alle anderen. Also es ist wirklich, mir macht es so einen Spaß, weil es ist gleichzeitig so spannend, aber es ist auch so ein Safe Space und ich wünsche mir auch so sehr, dass du das guckst.
Spielt dann ja auch Rob Lowe mit?
Genau.
Ja.
Rob Lowe spielt auch mit und ist auch Senior Staff. Und es ist wirklich toll. Es ist auch lustig, man muss auch lachen, man muss ein bisschen weinen manchmal, es ist einfach total schön. Und das ist zum Beispiel was ich auch einfach immer wieder gucken kann, ich habe immer Lust auf West Wing.
Ja, es gibt ja auch wahnsinnig viele Politiker bzw. Menschen, die in, um oder für Politik arbeiten, Journalisten, Agenturmenschen, was auch immer, die diese Serie auch extrem feiern, die dieses Bild, das da von Politik vermittelt wird, ganz, ganz toll gemacht und interessant finden und so.
Ja.
Also Aaron Sorkin hat die ja geschrieben.
Genau. Hat sich aber tatsächlich auch wirklich massiv beraten lassen, also damit er keinen Scheiß erzählt. Er hat wahrscheinlich vor allem die Dialoge, Storys und so geschrieben, ist ja auch sehr berühmt dafür. Hat die ersten 5 Staffeln geschrieben und Regie geführt, die letzten 2 nicht. Eine riesen Kontroverse in der West Wing-Gemeinschaft ist, oh, die letzten 2 Staffeln darf man nicht gucken. Was ganz interessant, es gibt auch einen tollen Podcast dazu, West Wing Weekly, der von einem der Hauptdarsteller und einem anderen gemacht wird, was dafür sorgt, dass tatsächlich im Laufe des Podcasts fast alle Schauspieler mehrere Male zu Gast sind und echt super viel hinter den Kulissen erzählen und so. Das ist richtig toll.
Ja.
Also auch ein ganzes Universum und für mich hat West Wing auch wirklich gemacht, dass wenn jetzt so Sachen passieren in Amerika, ich einfach so ein bisschen verstehe, wie es zustande kommt. House, Senate, Governors, wer macht da eigentlich was und warum und so. Aber natürlich auch ganz viele Leute verlieben sich und Leute streiten sich und Leute werden krank und werden befördert und übergangen und also da ist auch viel los einfach. Und es ist einfach total schön.
Aaron Sorkin gilt ja als einer der großen Drehbuchautoren Hollywoods, unter anderem auch wegen West Wing. Er hat ja auch, wir haben noch mal diese Nachrichtenserie von ihm
geguckt. Ich glaube, die ist Newsweek.
Ja, genau, Newsroom. Mit Jeff Daniels, glaube ich. Das Letzte, was er gemacht hat, war ja für Netflix der Film The Trial of the Chicago 7, glaube ich. Auch sehr, sehr sehenswerter Film. Der ist echt super. Ist jetzt auch, glaube ich, also Golden Globe nominiert, wird auch als heißer Oscar-Favorit gehandelt. Und da hat er das Buch geschrieben und Regie geführt. Was man bei Aaron Sorkin wissen muss vielleicht, ist, dass der manchmal ins Hölzerne abdriftet. Also was der wahnsinnig gerne schreibt, sind so Erklärtexte. Der lässt seine Figuren immer ganz viel erklären und ganz viel erzählen und so. Das wirkt manchmal ein bisschen unnatürlich, finde ich. Aber es macht trotzdem Bock, weil es irgendwie immer Handlung vorantreibt und so. Das ist schon die große amerikanische Drehbuchschule, die man bei dem irgendwie beobachten kann.
Wofür er auch berühmt ist, ist das sogenannte Walk and Talk.
Ja.
Dass Charaktere laufen und sich dabei unterhalten.
Ja.
Da gibt es ein paar ganz berühmte Szenen im West Wing, die wie die alle miteinander sind, ist irgendwie toll. Man mag das einfach. Das ist ein tolles Team, was irgendwie Probleme zusammen bewältigt. Und Aaron Sorkin wird ab und zu mal vorgeworfen, keine besonders guten Frauencharaktere zu schreiben. Sehe ich auch. Auch die Serie hat Momente, wo man denkt, okay. Aber das ist immer schwierig zu sagen, sie ist halt ein Kind ihrer Zeit, Ende der 90er wurden Sachen, so würde auch Aaron Sorkin heute nicht mehr schreiben.
Na, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, okay, kann durchaus sein. Ja. Also da muss man ab und zu schlucken. Einer der großen Hauptcharaktere, CJ, die Pressesprecherin, hat tatsächlich einen sehr, sehr schönen Karriere- und Charakterverlauf. Andere werden dann eher wirklich auch viel als Sexobjekte eingesetzt, aber
es geht mir aber
einige
auch
nicht. Ja, naja, da musst du halt durch. Ne?
Naja.
Aaron Sorkin würde dich auch massiv verbrennen als
Sexobjekt.
Ja.
Glaube ich auch.
Ist auch problematisch. Ich würde es auch nicht kleinreden. Ich finde es trotzdem eine sensationell gute Serie. Ich gucke sie nicht ohne Grund gerade zum 4. Mal. Ich gucke sie gerade auf Englisch, werde sie danach nochmal anfangen auf Deutsch und mit dir gucken.
Es ist ja auch, du schwärmst ja immer davon, ich will sie ja auch unbedingt mal gucken und so, und du erzählst ja auch immer, dass sie irgendwie so diese Trivia, dass ihre zum Beispiel im Studio die Nachbildung des Weißen Hauses zu genau war und sie das irgendwie ändern mussten, weil
Die Studionachbildung war zu genau und deswegen dürften keine Studiotouren gemacht werden. Das Weiße Haus hat verboten, dass im Set von West Wing Studiotouren gemacht werden, weil sie nicht wollten, dass so viele Leute so genau wissen, wo was im Weißen Haus liegt.
Ja.
Also rein, wo welcher Raum an welchen Grenzen und wie groß die alle sind, weil es zu genau war.
Ja, so viel Liebe zum Detail muss natürlich belohnt werden. Was mich aber tatsächlich am meisten daran interessiert ist, oder was ich am faszinierendsten finde, ist, wenn wir beide über deutsche Politik reden. Ich gucke ja auch zum Beispiel immer, ich liebe das ja auf Phoenix Bundestagsdebatten zu gucken, weil ich das einfach immer interessant finde und auch so Interviews dann da irgendwie mit deutschen Politikern und Abgeordneten und so. Und mein großer Traum ist es ja auch mal irgendwie im Bundestag zu sein und jetzt nicht in der Besucherkuppel, sondern irgendwie da mal so ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen und so. Wenn man dich jetzt nach, sagen wir mal, Wirkweisen und und Prinzipien der Politikgestaltung im Deutschen Bundestag fragen würde, könntest du wahrscheinlich nicht viel dazu sagen. Also wüsstest jetzt nicht unbedingt, wie da so die Abläufe sind. Könntest das aber jetzt nach dem vierten Mal West Wing über amerikanische Politik sehr detailliert beschreiben. Hast du manchmal das Gefühl, dass du da vielleicht in eine andere Richtung, oder würdest du dir ein deutsches West Wing wünschen, damit du das auch, aber du guckst ja nichts Deutsches.
Ich gucke halt nichts Deutsches, weil alles so aussieht wie Tatort. Ich habe gehört, Dark soll gut sein.
Ja, es gibt durchaus gute deutsche Produktionen, aber wenn
es sowas geben würde in der Qualität wie West Wing für Deutschland, natürlich würde ich es gucken.
Das wird ja, glaube ich, schon zweimal sogar versucht.
Ja, aber das ist halt so erzählen und was mich ja auch im Deutschen, das ist natürlich Gewöhnung übrigens, ne? Aber ja. Mich stört ja im Deutschen auch, wie alles klingt und aussieht. Also es sieht halt alles aus, als wäre es irgendwie in meinem Finanzamt gedreht worden und klingt auch alles so, als hätten sie die Mikros in der Tonhalle nebenan aufgestellt. Und die Amerikaner, also es ändert sich, ne? Aber die Amerikaner hatten auch nie Angst davor, zu entertainen.
Ja.
Also natürlich ist West Wing relativ realistisch, aber auch nicht nur natürlich.
Ja.
Sie müssen natürlich auch viel erzählen und so oft wie der Präsident quasi in diesen Amtsperioden da krank ist oder Intrigen hat, würde sich wahrscheinlich keiner eigentlich halten.
Ja.
Aber es ist natürlich, wenn man es jetzt so gerafft guckt, so. Aber ich glaube, davor haben die Deutschen immer Angst. Was mich am Tatort auch so stört, ist dieses vermeintliche Authentische. Also, weißt du, so in Gesprächen oder in Situationen. Aber das will ich ja gar nicht sehen.
Ja, aber also ich meine.
Ich will ja auch, dass es schön ist. Und ich will auch, dass Dialoge spannend sind. Und wenn sie nicht spannend sind, will ich, dass sie so sind wie bei Tarantino. Also, dass sie quasi in ihrer Irrelevanz auch wieder interessant sind.
Ja.
Aber ich will halt nicht irgendwie. Ja, Kommissar Schneider, was haben wir denn hier wieder? Ja, na, gehen Sie jetzt mal beiseite, ich guck mir das mal an. So, und das ist für mich, jetzt habe ich die letzten 40 Tatorte zusammengefasst.
Aber ich meine, wenn es jetzt eine Serie gäbe, die Kanzleramt heißt, das würdest du doch niemals einschalten. Kanzleramt.
Nee, aber jemand, der versucht, West Wing zu machen und seine Serie dann Kanzleramt nennt, ist halt auch für mich schon an der Idee gescheitert.
Wie soll die denn sonst heißen?
Keine Ahnung.
Gibt es halt im Kanzleramt keine Flügel. Das ist ja im Grunde genommen, wäre die Entsprechung ja Kanzleramt.
Naja, aber
Reichstag.
Dann nennst du es halt
Unter den Linden.
Ja, zum Beispiel. Oder du nennst es halt was weiß ich, wie du es nennst. Ist ja auch Wurst, darum geht's ja gar nicht. Aber ich hab doch, wenn du Kanzleramt hörst, wissen wir doch schon, wie der Trailer aussieht. Moritz, bleib treu als
Kanzleramt.
Als Kanzleramt. Ja, nee, ich weiß auch ehrlich gesagt, da bin ich jetzt mal ehrlich mit euch. Ich weiß nicht, wo ich die Grenze ziehen kann zwischen, dass ich mir abgewöhnt habe, deutsche Sachen gut zu finden. Und das sehe ich auch durchaus als Aufgabe bei mir, da auch mal wieder ein paar deutschen Filmen oder Serien eine Chance zu geben. Also ich gebe zu, dass ich die relativ alle gleich aburteile.
Ja.
Aber immer, wenn wir bei meinen Eltern sind oder wenn wir hier mal das deutsche Fernsehen, ich halte es nicht aus.
Ja, das ist, du musst mal How to Sell Drugs Online Fast zum Beispiel gucken. Das ist auch eine super Serie.
Aber wenn mir in so einer Optik, also auch mit so einer Erzählstil, was ich darüber auch höre und was ich auch über Dark höre, die Sachen will ich übrigens auch beide mal gucken,
ja.
Was ich darüber so höre, ich glaube allerdings, dass Dark mich mehr interessiert, also rein von der Thematik, als ich brauche irgendwie keine Jugendlichen, die schnell Drogen verkaufen wollen. Ganz schnell. Das ist mir zu stressig. Ich weiß auch gar nicht, ob Serien noch so funktionieren, dass so ein Ensemble-Cast sich einfach versteht. So hat ja auch Star Trek funktioniert. Das ist auch für mich was ich ganz toll finde. Also das ist, ich habe auch das Gefühl, wenn heute Serien gemacht werden, das werfe ich den Amerikanern auch genauso vor wie den Deutschen, muss es immer Konflikte überall geben. Und da gibt es natürlich auch Konflikte, aber die sind immer extern. Das war ja die große Gene Roddenberry Vorgabe für Star Trek, dass Konflikte dürfen nie intern, sondern nur von extern kommen.
Ja.
Das Star Trek-Team vertraut sich und ist einander treu.
Ja.
Und da geht es jetzt nicht um Streit, sondern um Intrigen.
Ja.
Intrigen kommen immer von außen. Und so ist es auch bei Westwing.
Also sind sie nicht Extrigen?
Stimmt. Absolut richtig. Extrigen.
Ja, es ist interessant. Also ich denke da so drüber nach und ich frage mich, wie eine deutsche Politserie aussehen könnte, die dich auch interessieren
Na,
würde.
Na, vielleicht,
die auch
vielleicht
mich interessieren
lass es uns doch anders angehen. Lass doch mal die Amis eine Serie machen über deutsche Politik.
Oh Gott. Nee, ich glaube, worauf ich dann immer wieder stoße, ist, und das würde ja auch zu einem gewissen Grad Sinn machen, dass amerikanische Politik so angelegt ist, dass sie, ich will das jetzt nicht so formulieren, dass das so anti klingt irgendwie, aber die Art, wie Politik gemacht wird im Senat und im Haus und so, die ist sehr repräsentativ. Das ist, ich will nicht sagen Showpolitik, weil Show trifft es nicht. Es werden ja reale Dinge verhandelt, aber es ist die Art, wie Politik in Amerika funktioniert, hat einen gewissen Exhibitionismus in sich, den das in der deutschen Politik erstmal nicht so hat. Hier ist halt sozusagen der Bundestag das Fenster für das Volk, um einen Einblick in das Politikmachen zu kriegen. So ist das ja gedacht, diese Reden, dass sozusagen das Volk informiert wird, was die Parteien gerade denken, was sie machen und so weiter und so fort. Aber es gibt ja auch in Deutschland keine Debattenkultur, wie es die in Amerika gibt. Und deswegen gibt es ja zum Beispiel im amerikanischen Parlament solche Dinge wie Filibuster, weil die eigentlich gewohnt sind, Dinge zu debattieren und auszudiskutieren. Und deswegen muss es da eben einen extremen Weg geben, diese Debatte zu verhindern oder rauszuzögern oder so. Und das ist hier natürlich.
Da wird ja vor allen Dingen ein Abstimmen verhindert.
Genau. Und das ist hier natürlich sowas wie ein Filibuster, ist in deutscher Politik völlig undenkbar, weil die auch super jung ist. Das kommt natürlich auch noch dazu. Der deutsche Parlamentarismus, die deutsche Demokratie gibt es seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Also das Grundgesetz ist jetzt 70 Jahre alt oder, also es ist ja super jung. Und deswegen ist das eine Politik, die sehr auf einer gewissen Inhaltsschwere basiert und auf einer Dezenz, die eine Politik.
Eine Dezenz?
Ja, so eine Politik, die irgendwann 1830 von Piraten sozusagen mitgegründet wurde, natürlich nicht hat. Da gibt es dann immer noch so weirde Flexe, die bei so einer Jungpolitik irgendwie versucht wurden zu vermeiden. Deswegen ist wahrscheinlich die amerikanische Politik, hat die erstmal ein größeres Unterhaltungspotenzial und ist einfach spannender zu erzählen als Serie, als deutsche Politik. Also so eine gewisse Dröschheit hat deutsche Politik ja und will die ja auch haben, soll die ja auch haben. Das ist natürlich schwer filmisch umzusetzen.
Ach, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also erstmal muss ich auch ehrlich sagen, dass ich auch nicht jeden Vorgang verstehe, auch nicht bei Westwing. Also
das finde ich jetzt schon enttäuschend.
Ja, das tut mir leid. Und ich glaube, also es sind ganz viele die Charaktere. Natürlich ist Amerika auch die Konflikte oder die Sachen, die passieren, immer sehr international, was natürlich super ist. Der Präsident ist ja auch sehr repräsentativ.
Ja.
Aber nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, wenn es eine richtig gute Serie, die spannend erzählt ist und auch keine Angst davor hat, spannend erzählt zu sein, über eine Kanzlerin und ihre engsten Mitarbeiter gibt, wie sie versuchen, in so Zeiten wie Geflüchtetenkrisen oder Moria, was ja das Gleiche ist, aber oder allen möglichen, ja. AfD, was da hinter verschlossenen Türen besprochen wird, wie man versucht, dem Herr zu werden und trotzdem, oder Dame, und trotzdem aber natürlich mit allen Parteien irgendwie in Kommunikation bleiben muss, wie man versucht, menschlich zu sein, ohne den Staat und wie das System funktioniert, dabei aufzugeben, wie man da versucht, Mittelwege zu finden, wie man irgendwie die BürgerInnen nicht wütend macht, obwohl die alle was anderes wollen und so. Ich glaube, das kann man total gut erzählen, wenn man es gut kann. Also das sage ich auch übrigens nicht, dass ich das kann. Ich bin keine Drehbuchautorin.
Ja.
Aber es gibt Menschen, die das können und die das zu 1000% auch so umsetzen können, dass es toll und spannend wäre.
Was du übrigens auch mal gucken musst, fällt mir dabei ein, ist Deutschland 83.
Ach ja.
1986, sehr, sehr gut gemacht.
Du weißt, ich bin sehr zaghaft, was die DDR-Geschichte angeht.
Ja, aber es ist ja so, es ist ja eher Fantasy und es ist so sehr weit hergeholt und ist einfach extrem toll erzählt.
Ich habe mir ja die ersten 3-4 Folgen mit dir zusammen angeguckt. Na,
ich fand's echt super.
Na, ich überleg mal. Na. Es hat mich irgendwie so, ich fand's beengend, aber das liegt natürlich daran, dass ich irgendwie meine Wurzeln in der DDR habe. Aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ginge.
Ja, ich, also klar.
Weil, also jetzt nur von außen betrachtet, passieren in der Politik aufregende Sachen.
Na
Corona.
Klar. Na klar.
Also das sind ja, und da gibt es bestimmt interessante, tolle Gespräche. Du musst halt nur wissen, wann du quasi von diesen Gesprächen wegschneidest.
Ja, und du musst vor allem, und du darfst vor allem die ARD und das ZDF daran nicht teilhaben lassen.
Ja, also so gut wie niemanden in Deutschland, ehrlicherweise.
Ja, man müsste das als Netflix oder Amazon-Serie machen.
Und ich traue es auch übrigens deutschen Leuten zu, aber wie du eben schon sagst, also lass mal die ganzen alten Männer weg.
Es ist ja kein Zufall, dass Dark, eine der weltweit erfolgreichsten deutschen Serien, nicht von einem deutschen Sender produziert wurde, ja, sondern eben von Netflix.
Total. Aber aus deutschen Köpfen heraus.
Ja,
also
absolut.
Es gibt hier Menschen, die sind, und ich finde es übrigens, was ich auch legitim finde zu sagen, ich will aber nicht, dass alles aussieht wie in Amerika. Ich will die Tatort-Ästhetik.
Ja.
Das finde ich auch übrigens komplett legitim. Ich will auf keinen Fall, dass alles, was in Deutschland produziert wird, also französische Produktionen haben ja auch einen speziellen Look in viel so. Ich finde es total legitim, dass es die gibt. Die funktionieren nur für mich nicht.
Ja, übrigens Lupin. Sehr, sehr gute französische Produktion.
Stimmt, das muss ich auch mal gucken.
So, okay, also West Wing ist auch eher ein Tipp als eine Kritik an dieser Stelle. Das heißt, ihr habt schon zwei Tipps, WandaVision und West Wing. Jetzt bin ich dran und hab dir
im
etwas.
Im Prinzip bringen wir ja immer Tipps mit, oder? Oder bringst du auch Sachen mit, die du scheiße fandest?
Ich komme jetzt mal zu einer Sache, die eine Diskussion im Internet, wo ich mich ein bisschen reingelesen habe heute und wo ich mir mal so ein paar Sachen angeguckt habe. Thea Dorn. Thea Dorn ist eine deutsche Publizistin.
Ist das ein Name? Vor- und Nachname?
Ja.
Okay.
Eine deutsche Publizistin, die hat ein paar Romane geschrieben, die gut liefen. Die hat auch ein paar Sachbücher geschrieben, die gut liefen. Die versucht immer so ein bisschen edgy zu sein und will immer so ein bisschen im Grunde genommen eher rechte Positionen, konservative rechte Positionen vertreten, ohne rechts zu sein. Sie will schon als progressiv wirken, und ein kritischer Geist sein und als Denkerin wahrgenommen werden. Aber um sozusagen zu polarisieren, nimmt sie halt super gern Positionen ein, die eher sehr weit auf der rechten Seite des konservativen Spektrums sind. Also sie ist nicht rechts, aber sie kokettiert damit.
Was ist sie denn von Beruf?
Na, eben Autorin, Schriftstellerin.
Okay,
Sie moderiert auch das Literarische Quartett seit jetzt weiß ich nicht wie lange, ein halbes Jahr oder so. Also hat das übernommen. Gilt eben so als Denkerin, als kritische Schreiberin und so. Hat unter anderem auch Sachbücher darüber geschrieben, dass man den Heimatbegriff wieder positiv besetzen soll, dass man sich nicht von den Faschos wegnehmen lassen soll, weil es gibt irgendwie was Geiles an Heimat, an Deutschland und so weiter und so fort. Dieser Patriotismus, sie versucht dem irgendwie was Positives abzugewinnen, dass der auch Identität sei und so, und dass Identität erstmal nichts Schlechtes ist, bla 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 bla. Aber es ist natürlich sehr, es sind sehr weiße Positionen, es sind sehr deutsche Positionen, es sind sehr privilegierte Positionen, die sie vertritt, und der Blick über den Tellerrand fällt ihr oft sehr schwer, wenn es darum geht, sozusagen auch alle deutschen Menschen mitzudenken und so. Sie ist da oft sehr limitiert in ihrer Argumentation. Sie ist aber nicht dumm, aber sie ist eben, ihr gefällt das, glaube ich, so dieses, da so eine Zwischenposition einzunehmen, die sehr gut andockt an so, an Weltpositionen, also damit meine ich die Zeitung, so ein Lucky Konservatismus im Grunde genommen irgendwie darstellen will. So.
Mein Lucky ist glücklich, also,
ja.
Aber im Sinne von Glück gehabt, du meinst happy wahrscheinlich, ne?
Nee, ich meine schon lucky, ich meine schon so dieses, das irgendwie auch witzig finden und cool finden und lustig finden und zu sagen so,
happy go lucky.
Ja, Ist doch witzig, wenn wir sagen, Deutschland ist cool und so. Was, warum stellt ihr euch alle so an und so? Seid mal irgendwie nicht so, seid nicht mehr so anstrengend. Das ist irgendwie, lasst uns doch mal ein bisschen das alles toll finden. Ist ja auch so eine Ulf Poschert Manier, der Chefredakteur der Welt, der auch immer so ein bisschen so davon angeätzt ist, wenn Leute kritisch sind. Der will immer, dass man irgendwie alles kritiklos toll findet. Und deswegen versucht er immer alle auf die Palme zu bringen, die kritisch Dinge hinterfragen. So. Und dafür ist die Wahrheit bekannt und wie gesagt macht sie eben das literarische Quartett, was schwierig ist, aber okay. Und dann lädt sie sich natürlich so Leute wie Lisa Eckert ein, die sie ja auf eine gewisse Art spiegeln und findet das sehr witzig, dass Leute sich darüber aufregen, dass sie sehr kritiklos an solchen gefährlichen Rändern rumfischt. Die hat jetzt ein Buch geschrieben, die hat einen Artikel heute veröffentlicht, glaube ich sogar, bei Zeit, indem sie so ein bisschen versucht zu sagen, dass diese ganzen Corona-Sachen ätzend sind. Dass es gibt ja gerade eine Forderung nach einer Zero-Covid-Strategie, also die besagt, 2 Wochen richtig harter Lockdown, alles komplett runterfahren, um danach wieder irgendwie frei atmen zu können, weil man dann quasi diese Verbreitung sehr gut stoppen kann, wenn man das so macht. Und sie schreibt halt darüber, dass das im Grunde genommen, dass das Allmachtsfantasien linker Spinner sind, dass das auf gar keinen Fall wahr werden darf, weil es nur eine andere Form von Diktatur ist, weil es irgendwie eine primitive Obrigkeitshörigkeit darstellen würde, die sie völlig verachtet und gefährlich findet und schlimm findet und auf keinen Fall erleben möchte. So könnte man es im weitesten Sinne zusammenfassen, was sie da geschrieben hat. Sie natürlich maskiert unter dem Deckmantel der Sorge, die sie sich macht, das würde so für so schlimme Dinge sorgen, bla bla bla. Und jetzt hat sie einen neuen Roman vorgelegt, der heißt Trost, Briefe an Max. Und es gibt einen Literaturblog, der heißt 54books.de. Eigentlich wahrscheinlich so ziemlich die wichtigste deutsche Seite für Literaturkritik. Und die haben heute einen Text über dieses Buch, über dieses neue Buch von Thea Dorn geschrieben. Der Text ist wahnsinnig witzig, weil das Buch ganz offensichtlich wahnsinnig scheiße ist. Also dieser Text man muss wirklich sagen, der hat sich offensichtlich von selbst geschrieben, weil das Buch so viele Steilvorlagen bietet, zu sagen, dass es Kacke ist, dass der Typ, der diesen Text geschrieben hat, Peter Hinze war das, glaube ich, einer der Autoren von 54 Books, dass der wirklich nur noch die Sachen aufschreiben musste, die ihm aus diesem Buch irgendwie zuflogen. Es ist ein Briefroman, den sie geschrieben hat. Das bedeutet, also die Geschichte ist, es gibt die Hauptfigur Johanna, ihr alter, ich glaube, Philosophieprofessor Max, und der schreibt ihr Postkarten, auf denen immer nur eine Frage steht, und sie antwortet ihm immer mit einem Brief auf diese Frage. Das ist so das Buch, und wir sehen immer diese Postkarte.
Also ist es auch so ein bisschen wieder, sie interviewt sich selbst?
Ja, absolut.
Okay, wow.
Julie C. hat auch hinten ein Quote für das Buch geschrieben.
Wirklich?
Ja. Julie C. hat ja vor kurzem, um die HörerInnen reinzuholen, ein Buch geschrieben, in dem sie sich selbst interviewt und sich auch selber dann immer Sachen sagt wie, gute Idee.
Gute Frage.
Gute Frage.
Aber Selbstlob ist wichtig.
Absolut. Eigenlob stimmt, sagt man ja so schön. Und dann kriegt diese Johanna Postkarten von Max. Und wir sehen, in diesem Buch sind diese Postkarten als Faksimile abgedruckt. Also wir sehen auf der einen Seite die Bildseite dieser Postkarte und auf der, wenn wir dann umblättern, sehen wir die Rückseite der Postkarte, wo quer über die Karte die Frage geschrieben ist.
Was heißt Faksimile?
Also 1:1 Abbildung sozusagen.
Okay.
Sehen dann auf der Rückseite, wenn wir umblättern, auf der anderen Seite die Rückseite der Postkarte, wo die Frage so mit so einer toll geschwungenen Schrift immer so quer drüber geschrieben ist, wie geht es dir? So solche Fragen, die ihr Philosophieprofessor ihr stellt.
Ja.
Und
die, so eine Frage stellt mir übrigens auch meine Mutter. Ist sie jetzt ja. Philosophieprofessorin?
Absolut, deine Mutter ist die Königin der Philosophieprofessorin. Aber es ist so witzig, weil schon da, wenn man es so liest und blättert, stellt sich mir schon die Frage, also muss er ja die Postkarten jedes Mal in einen Briefumschlag schicken.
Ja.
Weil da steht auch nie Adresse drauf und keine Briefmarke drauf und so.
Ich verschicke aber auch Postkarten in Briefumschlägen.
Wirklich?
Ja.
Ich kenne das von Glückwunschkarten, aber doch nicht Postkarten.
Manchmal, wenn ich nicht will, dass jemand die liest. Aber es ist, also nicht aus dem Urlaub.
Ja.
Aber Habe ich schon gemacht.
Hast mir doch nie eine Postkarte geschickt, fällt mir dabei auf. Dann kannst du mir doch auch mal so eine Frage einfach
das
schicken.
Das mache ich. Wie geht's dir jetzt?
Und es sind wirklich einfach immer so ganz einfache Fragen und die sie dann antwortet. Und diese Johanna, ich muss auch übrigens das auch ganz vorne wegschicken, seine Hauptfigur Johanna und den anderen männlichen Protagonisten Max zu nennen, ist schon so eine himmelschreiende Unoriginalität. Wirklich, das sind so die lamesten Namen, die man sich ausdenken kann. Wenn ich Sachen schreibe, Bücher, Drehbücher, was auch immer, nenne ich meine männlichen Figuren immer Thomas und denke jedes Mal so, ich hasse mich dafür, dass ich diesen unoriginellen Namen, das wird immer am Schluss ausgetauscht, weil es der langweiligste Name der Welt ist. Und sie tauscht diese Namen nicht aus, weil sie glaubt, Johanna, das klingt irgendwie schön und Max ist irgendwie ein pfiffiger Name und so. Da kriege ich schon das totale Kotzen bei diesen Namen schon. Und jetzt ist es so, dass die Geschichte wohl so ist, dass Johannas Mutter an Covid gestorben ist und sie haben sie nicht mehr zu ihr gelassen, weil es im Krankenhaus war und da darf man ja nicht rein und so und sie durfte ihre Mutter nicht mehr sehen. Und das ist für sie der Aufhänger zu sagen, dass diese Covid-Maßnahmen viel zu strikt sind, dass sie unmenschlich sind, dass sie inhuman sind, dass das nicht so sein darf und das führt sie eben dazu, da jedes Mal zu schreiben, dass das nicht in Ordnung ist. Irgendwann schreibt sie sogar, sie will auf keinen Fall zu diesen Spinnern gehören, die irgendwie zu Demos gehen, die mit Nazis laufen, die Aluhüte aufhaben, die veganen Köchen hinterherlaufen, das findet sie schlimm, aber sie muss auch sagen, dass das nicht okay ist, wie das hier läuft. Und
hat sie denn auch geschrieben, dass wenn wir den linken Spinnern zuhören würden, dass dann vielleicht ihre Mutter gar nicht gestorben wäre?
Ja, nee, das schreibt eben Hinze in seiner Kritik sehr schön. Es geht ihr nie, also in ihrer Welt geht es allen Figuren immer nur um sich. Also für mich ist das jetzt unkomfortabel, dass es diese Restriktionen gibt, deswegen finde ich die scheiße. Nie so dieses übergeordnete, beißen die Zähne zusammen, damit viele Menschen überleben, das, auf die Idee kommt ihre Johanna gar nicht, sondern sie sagt, sie will wieder Sex haben, sie will wieder vögeln, sie will wieder Partys und so. Und das, also eigentlich ist sie eine 14-Jährige.
So, Moment. Lass mal 17 sagen.
Ja, lass mal 17 sagen. Aber es ist so, und wenn man diesen Text liest, denkt man so, oh Gott, das ist nicht nur der schlimmste Roman, sondern er hat 176 Seiten, ist natürlich auch wahnsinnig faul, weil 176 Seiten von denen ja auch zwei Seiten immer nur diese Postkarte sind. Da kommt man irgendwie auf 100 Seiten, das hat die irgendwie in 2 Tagen geschrieben. Kommt aber natürlich als teures Hardcover raus, weil Thea Dorn ist ein Name, übrigens, viele wissen das, aber manche vielleicht nicht. Thea Dorn hat ihren Namen abgeleitet von Adorno, Theodor Adorno, Thea Dorn, weil sie so ein Adorno-Fan oder so ist, keine Ahnung.
Ja.
Aber daher
könnt ihr alle überlegen, Maria Buckeberg, wo ich sehr großer Fan bin.
daher kommt ihr Künstlername. Und und erstmal diese unoriginelle Idee des Briefromans, ach, ich stelle mir selber ein paar Fragen und tarne das so als Briefgespräch, wie sich auch niemand mehr unterhält. Wir schreiben uns alle keine Briefe mehr. Und wir würden es auch niemals zu Briefromane, solche Konversationen finden nicht statt. Und sie schreibt auch immer so ganz hochgestochen und wie auch niemand einen Brief schreiben würde, aber tut halt immer, und dadurch, dass sie dann noch immer so diese Briefe auf den Seiten haben, auch oft so dann so eine handgeschriebene Unterschrift oder so. Sie will wirklich immer, dass diese Idee des Briefs besteht und ganz offensichtlich, er schreibt dann in seiner Kritik auch, dass dieser Roman im August 2020 endet. Also sie wollte sozusagen diese erste, sie hat quasi aufgehört mit der Geschichte, als es ernst wurde mit Corona und die zweite, viel härtere Welle kam. Deswegen konnte sie gut aussteigen aus der Story, weil sie die nicht mehr erzählen musste. Und er sagt auch offensichtlich, hat sie sich einfach beeilt, um noch schnell sozusagen die Corona-Zeit mitzunehmen und mit aktuell, in der Aktualität dieser Zeit noch dieses Buch veröffentlichen zu können. Aber wie gesagt, nachdem ich das dann auch gesehen habe, wie das aussieht, dass das 170 Seiten, das ist so albern. Und es gibt aber noch was, es gibt etwas wahnsinnig Witziges. Es gibt wohl eine Stelle im Buch, wo sie ihm besoffen antwortet, was auch schon super weird ist, weil sie ihm ja Briefe schreibt. Also sie hat es ja dann nicht mehr abends abgeschickt.
Ja, ist ja keine SMS oder so. Ja,
aber sie formuliert es wie eine SMS und so. Und ich habe den mal, die haben den da hingeschrieben, ich habe den mal abfotografiert, weil ich den so witzig fand und ich wollte mal versuchen, den vorzulesen, um mal so einen Einblick zu geben. Also dieses zugedröhnte Ich auf Seite 79 ist das wohl, klingt so. Hey, Max, dann auch mit Doppel-X und so. Geile Krate, Ausrufezeichen, Krate, klein geschrieben. Kannst du hell sehen? Rat mal, wo ich gerade herkomme. Dann auch ich falsch geschrieben, auch so kleine Großschreibung. Oh yeah, ups, Mail gerade geschnitten. Hab's immer gesagt, Scheißumschlag, überall Bild, auch schon auf den Tatzen, abgeschön, irgendwie schön, pass zu Schubert, Schubert.
Oh mein Gott.
Das ist echt. Wow. Wenn man das liest, das ist das Allerschlimmste, was ich jemals gelesen habe. Und dass sie dann auch so krampfhaft versucht, ihre bildungsbürgerliche Haltung da noch reinzubringen, indem sie dann irgendwie Schubert natürlich besoffen hört und so.
Ja.
Wow, das ist wirklich der Hammer.
Und das muss man ja wirklich sagen, also das ist ja die einzige Stelle, wo sie uns alle gut im Leben getroffen hat, weil wenn wir so richtig Hacketüten zu nach Hause talken, dann wird erstmal richtig geil Schubert gepumpt.
Und richtig krassen Brief dazu geschrieben.
Und zwar bei allen Leuten. Ja. Und ich schreibe ja dann auch so, wie ich eine Sprachnachricht schicken würde. Ja. Total.
Ja, und auch ich verschreibe mich dann auch anderen, weil ich habe auch, wenn ich besoffen bin, weiß ich gar nicht mehr, wie Worte gehen. Und
ich
so.
Lalle ja in Schrift.
Genau.
Das ist ja das genau, was passiert, wenn man schreibt.
Ja.
Da, ja, ist eine gute, ein gutes Drehbuch, was sie da geschrieben hat.
Also es ist ein wirklich amüsanter Verriss über ein super offensichtlich hingeschludertes, schnell hingerotztes Buch, um irgendwie noch eine Welle zu reiten. Und das ist so unangenehm. Neulich hat sie, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo hat sie sich beschwert, ich weiß nicht, ob es im Artikel war oder im Internet oder so, dass irgendwelche Leute schon mit der Kanzlerin reden dürften und so, also so irgendwelche Fridays for Future Leute, dass sich die Kanzlerin mit Fridays for Future Leuten trifft oder mit Greta oder sonst wem, hat sie sich darüber mokiert, hat aber selber, habe ich sie vor kurzem gesehen, wie sie in einer Talkrunde beim Bundespräsidenten saß, wo gesellschaftliche Dinge besprochen wurden. Und ich sage so, ja, aber dich lädt man doch auch ein. Also was hast du denn dagegen,
ja,
wenn man wirkliche Aktivisten einlädt?
Ja, aber sie schreibt sich Briefe mit Philosophen.
Ja,
also.
Sie schreibt sich Briefe mit Max. Also ist ja, Johanna ist ja ihr lyrisches Ich, da besteht sie wohl so pseudomäßig drauf.
Ja, ja, na klar. Wie bei Till von Rammstein.
Naja, das ist nicht sie. Aber es scheint wirklich sehr, also nach dem, was ich habe mir auf der Homepage dann mal so ein paar Seiten von dem Buch angeguckt und das ist wirklich cringe. Aber ich fand es irgendwie witzig.
Ja. Was ich immer so faszinierend finde daran, jetzt verstehe ich übrigens auch die Nachrichten vorhin in unserer Gruppe mit Sophie.
Ja.
ist, dass so viel passiert. Also ich bin wirklich viel im Internet. Ich bin auch viel auf Twitter und Instagram. Kann man mich nicht, brauche ich nicht so tun, bin ich wirklich viel.
Ja.
Wie viel aber passiert im Leben von Menschen, die mir vermeintlich nah sind?
Ja.
Im Internet, also dass euer Internet ist so ein anderes Internet als mein Internet. Das ist wirklich krass. Ich habe all die Namen, die du heute genannt hast, noch nie gehört.
Ja.
Und ich finde, das ist aber eine total wichtige Info, die sich jeder Mensch, der viel im Internet macht, immer und immer wieder sagen sollte. Das, was er sieht, was bei ihm trendet, was bei ihm wichtig ist, ist bei wahrscheinlich 99% der Menschen nicht wichtig.
Na. Noch dazu auf Twitter, das ist, potenziert ja die 99%igkeit
ja,
nochmal sehr.
Total.
Ja.
Und das finde ich so wichtig, weil so oft Leute zu mir kommen, die dann so Sachen sagen wie, kennt doch jeder, ist gerade ein Mega-Hype in ganz Deutschland.
Naja.
Aber nee. Also, nee. Ich würde das sowieso nie behaupten.
Ja.
Aber
dafür hast du ja mich, ich hole dich da immer rein.
Genau.
Trends.
Aber auch deine Trends sind ja in einer Blase.
Naja.
Okay, nicht wenn du Parlamentsfernsehen guckst, aber wenn du auf Twitter bist schon.
Man sagt mir schon eine gewisse Weltläufigkeit nach.
Ja, du bist richtig läufig.
So, du bist dran mit deiner zweiten Sache.
Ja, ich habe jetzt was nicht ganz so Intellektuelles dabei.
Ja, musst du selber wissen, ne? Schade, Maria.
Ja. Ich wollte über das Spiel.
Schade, dass ich hier wieder die Intellektkohlen aus dem Feuer holen muss.
Ja, naja, so ist es ja bei uns. Ich bin aber auch fein damit, der Blockbuster unserer Beziehung zu sein. Du kannst
schön. Du bist der Blockbuster meines Herzens.
Hm. ich möchte über das Spiel Flügelschlag reden.
Oh ja, okay.
Auch gar nicht so lang eigentlich.
Ja.
ist ja vielleicht, kann dann die letzte Sache auch etwas kürzer sein, wenn die ersten so lang waren.
Ist das jetzt eine Kritik an mir?
Nee, überhaupt nicht. Wir haben ja auch über Westwing und WandaVision so lange gesprochen. Ja. Mir geht es ja eher darum, dass die Menschen ja auch ihr Leben weiterleben müssen. Diese Folge muss ja mal ein Ende finden. Flügelschlag, ein Brettspiel, was wir meinem Vater geschenkt haben, der großer Vogelfan ist.
Ja.
Was übrigens erstaunlich viele Menschen sind. Eine meiner besten Freundinnen, Annika, wiederum hasst Vögel.
Eine Art Anti-Vogel-Fan.
Ja. Jedenfalls Flügelschlag ist ein Spiel, was sehr kompliziert zu verstehen ist erstmal und sich dann aber wie echt viele Spiele ergibt, wenn man es einfach losspielt.
Ja.
Ich will eigentlich nur, was ich so schön finde an dem Spiel, ist, man spielt es zwar gegeneinander, aber ich bin zum Beispiel überhaupt nicht kompetitiv. Ich mag es nicht, wenn so Spiele so hektisch werden gegeneinander.
Ja.
Und wenn Leute dann so auch aggressiv oder irgendwie das dann so plötzlich so ein bisschen angespannt alles wird.
Ja.
Das ist natürlich auch sehr personenabhängig, aber es gibt ja auch Spiele, die das sehr fördern.
Ja.
Und bei Flügelschlag ist es so, dass man gegeneinander spielt, aber trotzdem finde ich es wahnsinnig chillig.
Ja.
Also man hat im Prinzip vor sich so eine Art Natursituation liegen. Also man hat Bäume, Feld und Wasser, drei Lebenssituationen für Vögel. Und man zieht im Prinzip Vögel und überlegt dann, wie man sein Naturgebiet vor sich mit Vögeln belebt. Und jeder Vogel kann auch Sachen und es gilt, Punkte zu sammeln und verschiedene Fähigkeiten von Vögeln, die man füttern muss, die Eier legen.
Ja.
Man kriegt vom Spiel Aufgaben genannt, die man hinkriegt. Teilweise gibt es Aufgaben vom Spiel, die Kooperation mit den anderen Spielern sind. Manchmal spielt man dagegen und man muss sehr strategisch vorgehen, wie man seine Vögel platziert, welche Vögel man fördert, welche Sachen man macht und welche nicht, damit man am Ende einer jeden Runde die meisten Punkte hat. Und das Spiel ist wahnsinnig schön gemacht, also es sieht total schön aus und man hat zum Beispiel so ein kleines Vogelhäuschen, mit dem man würfelt, man würfelt so Essensachen für Vögel und die Karten sind schön. Es gibt eine App von einem Fan gemacht, der man jede einzelne Vogelkarte einscannen kann, die dann das Originalgeräusch der Vögel nachmacht. Und das ist einfach, also ich fand es insgesamt total, wir haben es zwei Abende nacheinander gespielt und ich fand es mega schön.
Ja. Ja, ich fand es auch gut. Das ist ein bisschen ein Sammelspiel, man muss diese Vögel sammeln und auslegen. Und es ist irgendwie hat eine ganz schlaue Spielmechanik, die irgendwie das die ganze Zeit interessant bleiben lässt, ohne dass es, wie das, was du bemängelt hast, am Ende irgendwie hektisch wird. Also es bleibt eigentlich in einem relativ ähnlichen Tempo. Also die Runden werden natürlich kürzer.
Ja.
Dadurch entsteht automatisch ein bisschen mehr Spannung, aber es wird jetzt nie so hektisch, als dass man irgendwie Angst hat, dass einem jemand, also es gibt ja auch lustigerweise, kann man seine Züge so früh planen, weil die fast nie torpediert werden können von jemand anderem, dass man, also weil jeder muss seinen eigenen Shit so together halten, jeder hat auch seinen eigenen Spielplan, muss seinen eigenen Shit so zusammenhalten, dass da selten von außen torpediert werden kann. Man braucht manchmal Glück und Zufall, um weiterzukommen, aber die eigene Strategie schlägt die, also wenn sie schlau gewählt ist, die gegnerische immer.
Beziehungsweise, wenn der Gegner halt auch eine sehr, sehr schlaue Strategie fährt. Es werden am Ende Punkte zusammengezählt aus unterschiedlichen Sachen, die man im Spiel gemacht hat. Und man muss sich im Prinzip für ein paar Sachen entscheiden, weil man nicht alles hochfördern kann. Also man muss irgendwie überlegen, okay, es gibt so Bonusziele, setze ich auf die Bonusziele, versuche ich die alle zu verwirklichen, versuche ich nur hochwertige Vögel in meinen Lebensraum zu setzen oder eher ganz viele. Also da muss man sich einfach irgendwie gut was überlegen, wie man es macht. Und man kann trotzdem beim Spiel irgendwie auch quatschen. Also es gibt irgendwie keine.
Ja, es gibt auch so eine, es hat trotzdem was Kooperatives, auch wenn man gegeneinander spielt, was ich sehr überraschend fand. Und ja, es hat, also es ist irgendwie eines der wenigen Spiele, bei dem man die gegnerische Raffinesse am ehesten bewundert oder jetzt, also wo einen nicht, ja. wo man sich nicht so ärgert, wenn der andere gewinnt, sondern wo man denkt, ah ja, ach, da hätte ich auch dann denken sollen, oh Mist und so. Also man,
und man wird auch schlauer, je öfter man es spielt, ja. also ich, weil man dann so auch merkt, ah, wenn ich das mache, passiert am Ende das, okay. Ja. Das ist echt gut.
Man sucht den Fehler echt immer nur bei sich, das ist irgendwie ganz schlau, finde ich. Ja. Es gibt echt wenig Spiele, die das so können, wenn sie kompetitiv sind. Ja.
Und es ist, wie gesagt, echt total schön, es gibt Spielerweiterungen, also ja. das Grundspiel sind alle Vögel, sind nordamerikanische Vögel. Es gibt ja. noch die Erweiterung Europa und Ozeanien, wo man einfach neue Vögel und andere Zwitschergeräusche kriegt und so. Ist echt, also, ist echt schön.
Na, war auch, glaube ich, Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres oder irgendwie gibt ja mittlerweile so viele Preise für so Spiele.
Ja, ich glaube, Kennerspiel des Jahres 2019 war es. Also ich, falls ihr auch mal ein Geschenk sucht oder irgendwie jetzt gerade, finde ich auch für Corona eine schöne Zuhause-Sache, wenn Netflix dann doch mal durchgespielt ist.
Man muss sagen, die Anleitung ist sehr schlecht geschrieben. Das ist leider oft der Fall bei diesen ganzen Brettspielen.
Die setzen irgendwie, also die Anleitung schreiben logischerweise Leute, die das Spiel sehr gut kennen. Ja. Aber die setzen dann oft so viel voraus und vergessen dann so den einen wichtigen Satz wie, jetzt legt eure Karten erstmal ab. Weil alle sind dann so, hä, wo soll ich denn das jetzt herkriegen?
Ja, und oft werden dann auch so Fachbegriffe quasi für gewisse Teile des Spiels etabliert und nachher halten sie sich selber nicht mehr dran.
Ja.
Und dann weiß man nicht, was sie gerade meinen und so. Aber wir haben die Anleitung gelesen, haben dann so versucht, so die Züge nachzuvollziehen, ist uns nicht so ganz gelungen, haben dann hinten auf der Anleitung stand drauf, dass es auch ein Video gibt vom Hersteller auf YouTube, wo das Spiel kurz erklärt wird in den Grundzügen. Das haben wir uns angeguckt, das hat ganz gut geholfen. Also da haben wir deutlich mehr kapiert als beim Lesen der Anleitung. Es gibt ja mittlerweile bei fast allen, vor allem bei komplizierteren Spielen, immer YouTube-Anleitungen, oft auch von so professionellen YouTube-Brettspiel-Accounts wie Hunter und Kron oder so, die dann für so ein Spiel wahrscheinlich gegen einen Obolus so eine Anleitung mal aufnehmen. Das lohnt sich, weil heutzutage Regeln immer so komplex sind und so viel sind, da lohnt es sich, das dann einfach mal in Aktion zu sehen, weil man dann ganz viele Sachen viel schneller nachvollziehen kann, als wenn die so schlecht B oder G geschrieben in so einer Anleitung stehen.
Ja.
So, deswegen also nicht von der Anleitung abschrecken lassen.
Insgesamt nicht. Wir haben letztens auch Der Weiße Hai, das Brettspiel gespielt. Ja. Die war auch sehr kompliziert, noch sehr lang. Also wir haben tatsächlich an der Anleitung länger gelesen, als das erste Spiel dann gedauert hat.
Das stimmt.
Und ich finde, da sollte man sich nicht, also ab dem zweiten Spiel macht es eigentlich immer erst richtig Spaß.
Ja.
Und es war aber auch ein total schönes Spiel. Das finde ich, hat allerdings nicht so gut zu zweit funktioniert. Da muss man mehrere sein.
Ja, aber wir sind ja große Brettspiel-Fans. Also ich und Maria ist eine so liebe Frau und mich liebende Frau, dass sie das immer mit mir mitmacht. Und wir haben echt noch ein paar Brettspiele hier, die noch, wo wir noch ran müssen. Wir haben ja auch ein Brettspiel, das dir der Nikolaus in den Stiefel gesteckt hat, das ja auf deinem Lieblingscomputerspiel basiert.
Stimmt.
Nämlich City Skylines, das wollen wir demnächst mal spielen.
Ja.
Und mal gucken, wie das funktioniert.
Da vielleicht auch, erzählen wir davon.
Vielleicht erzählen wir davon, wenn es erzählenswert ist.
Ja.
Ich wollte auch noch was Zweites, aber ich war unsicher, was ich genau machen wollte, vor allem, weil ich will jetzt hier auch nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich hatte mir verschiedene Sachen aufgeschrieben. Ich nehme jetzt das einfachste Go-To. Liebe Leute, Weezer haben ein neues Album rausgebracht.
Mhm.
Weezer ist ja die fantastischste Band des Universums. Ich weiß nicht, ob das vielen Menschen bewusst ist da draußen. Ich habe auf Twitter schon einen Thread über das Album gemacht. Ich habe auf Insta eine Story gemacht, wo man das Album sogar gewinnen konnte. Aber dieser Podcast wird vielleicht von Menschen gehört, die das alles noch nicht oder noch nicht genug mitbekommen haben. Es ist ein sensationelles Album. Das Witzige an diesem Album ist, dass es niemand hat kommen sehen, außer die Band, logischerweise, aber Weezer-Fans weltweit, es war so, ich habe letztes Jahr, habe ich einen Artikel gelesen, in einer Zeitung, ich glaube Guitar World oder Guitar Now oder whatever, ein Interview mit Rivers Cuomo, das ist der Kopf von Weezer, der Sänger und Gitarrist. Und eigentlich auch derjenige, der die meisten Songs für die Band schreibt. Es gab in der Vergangenheit Ausnahmen, aber seit ein paar Alben ist eigentlich nur noch eher das Mastermind. Und in diesem Interview wird er so gefragt, ja, und was willst du als nächstes machen und so. Und das Interview wurde zu einem Album gemacht, auf das wir alle warten, nämlich Van Weezer. In Anlehnung an Van Halen haben Weezer ein Album gemacht mit so 80s Hairspray-Metal, wie man so schön sagt. Und das sollte letztes Jahr rauskommen zur Tour, weil letztes Jahr war eine große Stadiontour in Amerika geplant von Weezer, Green Day und Fall Out Boy. Das ist ja vor allem deine Generation, Maria.
Wie bitte? Wo ist denn der?
Ist gerade jemand wach geworden.
Wo ist denn der Junge rausgefallen?
Ja, oh. Der Fallobstboy. Ja. Also die wollten so eine Tour machen und dafür war das Album halt auch ganz passend, weil es eben so Stadionrock ist. Dann wurde aber die
wir
Tour.
Wir hatten auch Tickets.
Das stimmt, wir haben auch Tickets. In Deutschland sind es, glaube ich, nur noch Green Day und Weezer. Ich glaube, da sind Fall Out Boy nicht mehr dabei. Das ist für dich natürlich sehr schade. Das
super, weil jetzt erfahre ich nie, wo der Junge rausgefallen ist.
Ja, absolut. Das erzählen sie ja immer die Geschichte bei ihrem Konzert. auf jeden Fall. So, und für diese Tour war das Album halt perfekt, dann wurde die Tour aber coronamäßig abgesagt und dann haben sie gesagt, na, dann schieben wir das Album auch noch und alle so, aber es ist doch egal. Nein, es soll quasi das Album zur Tour sein. Na gut. Dann haben alle gesagt, alles klar. Dann kam eben dieses Interview und da hat Rivers erzählt, ja, es hat Spaß gemacht, diese mal wieder so ein bisschen auf diese Metal-Roots, weil Rivers selber früher so ein Metalhead war. Weezer haben auch, beziehungsweise die Bands, die er vor Weezer gemacht hat, waren auch so 80er Hairspray-Metal-Bands irgendwie immer. Deswegen ist da natürlich Herzblut drin und man war irgendwie gespannt und wusste, ja, das kann eigentlich nur gut werden. Da wurde es einem verschoben und in diesem Interview hat er dann erzählt, so, ja, wir haben ja auch noch ein anderes Album, das soll OK Human heißen, als Antwort auf OK Computer von Radiohead. Wir wollen einfach das OK Human, da soll alles analog sein, ich will da eigentlich gar keine Gitarren drauf, ich will alles mit Streichern und Klavier machen. Und das ist natürlich erstmal eine sehr interessante Ansage in einem Magazin, das Guitar World heißt. Die waren da, glaube ich, sehr so. Und alle Weezer-Fans sind ausgeflippt und haben gesagt, boah, das muss ja geil sein, wenn der eine Platte.
Ich hätte gedacht, dass das Weezer-Fans alle doof finden.
Nee, das muss man ja auch, das ist ja vielleicht wichtig, das muss man vielleicht am Anfang erklären. Einige von euch werden Weezer kennen und Weezer mögen. Es wird auch einige unter denen, die sie kennen und mögen, geben, die sagen, ich mag eigentlich nur die ersten beiden Alben, nämlich das Blaue und Pinkerton. Und dazu muss man sagen, dann seid ihr aber keine Weezer-Fans. Wenn ihr diese beiden Alben mögt, dann seid ihr Fans des blauen Weezer-Albums und des Albums Pinkerton von Weezer. Aber ihr seid keine Weezer-Fans, weil im Grunde genommen, Pinkerton war ja das zweite Album, das plötzlich sehr neusig und krachig war und so. Und das ist eigentlich das untypischste aller Weezer-Alben. Eigentlich ist das, dürfte es das gar nicht geben, vielleicht sogar im weitesten Sinne. Es ist ein super Album, jeder liebt Pinkerton zu Recht, aber es ist kein Weezer-Album. Es ist halt ein Indie-Rock-Album, ein sehr gutes, aber kein Weezer-Album. Deswegen das mal so vorweg. Was man in der Geschichte von Weezer erkennen kann, ist, dass es geht da sehr um Songs und sehr um Songstrukturen und sehr um die Suche nach Songs und ein Ausprobieren. Weezer sind so eine Art Pop-Punk-Labor, wenn man im weitesten Sinne will. Ich werde jetzt mal den sehr hochgestochenen Vergleich mit den späten Beatles aufziehen, die ja auch irgendwie gesucht haben nach so einer Songformel und da allerlei verrückte Sachen probiert haben. Manche, also völlig geniale, aber auch manche, die so ein bisschen auer waren. Und bei Weezer ist das ähnlich. Die sind auch jetzt in den Jahren, wo sie älter sind, immer mutiger und scheißen immer mehr auf Konventionen und auf Erwartungen und machen immer mehr komische Alben, die Leute nicht verstehen, die aber einfach alle nur ein Zeichen dieser Suche sind nach Musik und nach dem, was Musik besonders macht. Und so ist eben dieses Album OK Human entstanden. Tatsächlich ohne Gitarren. Ich glaube, Akustikgitarren sind drauf. Aber mit einem 36-köpfigen Orchester, Streicher und so weiter. Und Rivers hat fast die meiste Zeit am Klavier oder an anderen Tasteninstrumenten gesessen. Und es wurde jetzt im Januar angekündigt und zwei Wochen später kam es raus. Also es wurde quasi heimlich dieses Album vorbereitet und plötzlich auf den Markt geworfen. Bevor dieses Rockalbum, das eigentlich jetzt dran wäre, auf den Markt gekommen ist. Das ist jetzt für Mai angekündigt. Und das ist alles so wunderbar spleenig und nerdig und crazy und verrückt und so. Und dieses Album ist echt total schön. Ich finde, es gibt Stellen, da ist es ein bisschen schwächer, weil sie sozusagen nur die Gitarren ausgetauscht haben. Da spielt dann eben das Cello oder so, oder das Streichquartett spielt dann die Gitarrenlinie. Das finde ich, das ist mir ein Tacken zu faul, weil dann denke ich so, naja gut, du hast jetzt das Instrument A gegen Instrument B ausgetauscht, aber es klingt sowieso so ähnlich. Das ist jetzt noch nicht der große Songwriting-Wurf, aber in seinen allerbesten Momenten ist OK Human, wenn es symphonischer wird, wenn Rivers sich traut, Songstrukturen aufzubrechen, wilder zu komponieren, verschiedene Parts zu setzen und so, dann ist das ein ganz riesig starkes Album, das, glaube ich, eine ganz wichtige Schule für ihn gewesen sein wird, was man dann auf zukünftigen Alben hören kann. Und es ist ein Album, das, auch wenn ihr von Weezer nie was gehört habt und vielleicht gar nichts mit denen anfangen könnt, unbedingt mal hören solltet, weil ihr da ganz sicher Songs finden werdet, die euch irgendwie berühren, die irgendwas mit euch machen, die irgendwas Besonderes sind. Kleiner Fun-Fact noch zum Schluss. In einem Interview hat Rivers und ich glaube auch sein Schlagzeuger Patrick Wilson erzählt, dass sie schon die nächsten drei Alben geplant haben. Eins soll ein bisschen klingen wie The Killers, da wollen sie diesen Nuller-Rock-Sound wiederbeleben. Eins soll klingen wie, was war das? War das Nielsen oder so? Irgendwas so ganz Klassisches. Und eins haben sie angekündigt, der Gitarrist Brian Bell in einem Interview angekündigt, sie wollen ein Album machen, das soll klingen wie frühe Weezer. Das fand ich ein ganz besonders schönes.
Ja, das ist lustig. Ja. Ich muss dazu sagen, zwei Sachen von mir.
Ja.
Dass du mir natürlich Weezer ins Leben geschafft hast und ich die mittlerweile auch wirklich sehr mag. Ich bin nach wie vor nur der Einzelliederhörer.
Ja.
Die Einzelliederhörerin. Aber das, was ich höre, ich liebe die Stimme von Rivers total. Ich finde den einfach sehr, sehr niedlich. Und ich finde so schön, dass er jetzt gerade aussieht wie Ned Flanders.
Ja, stimmt. Jetzt haben wir eigentlich das gemacht, was wir vermeiden wollten, ne? Dass ich dich so zumonologisiere. Ich wollte jetzt einfach noch schnell erzählen am Ende, habe gedacht, ich könnte es kurz machen.
Kannst du nicht.
Spoiler Alert.
Ja.
Das wird mir nicht mehr passieren, das werde ich nächstes Mal anders
machen. Ist nicht so schlimm.
Das war sehr interessant, was wir hier gerade veranstaltet haben.
Ja. Mir hat es viel Spaß gemacht.
Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, wie wir das jetzt weitermachen. Wir sind vor allem natürlich gespannt, wie das bei euch ankam, ob euch das gefallen hat.
Eine Sache, warum wir das jetzt gerade auch so machen, wie wir es machen, ist natürlich, dass wir, was uns auch schwerfällt, ist, wir beide konsumieren ja sehr viel. Und ich glaube, das Problem daran war, ist dann aber etwas für WiMAF zu konsumieren, obwohl wir ja eigentlich so viel konsumieren, worüber wir sowieso reden könnten.
Ja.
Und das machen wir jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen mehr.
Ja, cool. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, liebe Leute, wieder mit ein paar brandheißen neuen Themen für euch im Gepäck. Und wenn ihr uns irgendwie mitteilen wollt, wie euch das hier heute gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an folgende E-Mail-Adresse.
wimaf@poolartists.de.
Da freuen wir uns sehr über euer Feedback und über kleine Verbesserungsvorschläge, aber auch natürlich total über Lob. Oder ihr könnt das öffentlich machen unter unserem Twitter-Handle, das heißt nämlich @wimaf war weg.
Weil wimaf schon weg war.
Und dann können wir uns da mit euch über diese Formaterneuerung gerne austauschen. Liebe Maria, was wirst du nun tun?
Was ich jetzt tun werde, wenn wir hier fertig sind, dann muss ich mal auf Toilette.
Ich lege mich jetzt einfach mit dem Gesicht aufs Bett.
Ja, ist gut.
Und schlaf ein.
So sieht bei uns übrigens fast jeder Abend aus. Ich habe mich im Bad eingeschlossen und Nils liegt mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett.
Genau. So, das ist unser Fun Day und den lassen wir uns nicht nehmen. Liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude.